Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast.
Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und ich ein Spiel vor, welches wir für exakt 2 Stunden spielen.
Anschließend setzen wir Süßmäuse uns zum Podcasten zusammen und tauschen hier unsere Eindrücke und Erfahrungen aus.
In der heutigen Episode geht's um Bluey. Eine der besten Serien aller Zeiten bekommt ein eigenes Videospiel von einer Firma, die bereits Hits wie Mathland oder 123 dort Szenen lernen produziert hat. Was soll da schon schief gehen?
Ja, was soll da schon schief gehen? Zum Jahresende nehmen wir uns zum Glück aber auch die Zeit raus, um über die besten Spiele 2023 zu sprechen. Ob wir uns einig werden oder ob es doch am Ende in einer Prügelei endet, erfahren wir jetzt einfach gemeinsam in der neuen Folge 2 Stunden später.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird? Und damit herzlich willkommen zur wohl 6. Folge des Jahres und das nicht nur, weil wir ein Spiel spielen, für das uns Kuro beinahe den Kopf abgerissen hat, sondern auch, weil 50% der Belegschaft auch einfach krank sind. Nicht nur ich bin heute ein kleines Schniefnäschen, auch mein werter Podcast-Kollege Timur, den ich herzlich willkommen heißen darf. Hey na, wie ist es?
Ich rauche Bon, um gesund zu werden.
Was man halt so macht.
Es ist besser. Aber ja, klar, 2023 zum Ende des Jahres sich nochmal Corona einfangen. Ey, lol. Was für eine Scheißidee ist das denn? Ich wusste es aber, ich habe es wirklich gecallt bei all meinen SchülerInnen. Habe gesagt so, ey, wir machen nochmal eine gute Zeit. Ich sehe es kommen. Erster Urlaubstag, ich werde krank. Und genau so ist es passiert. Aber irgendwie bin ich auch ein bisschen happy, dass es genau am ersten Urlaubstag passiert. Und nicht halt, wenn wir zur Family gefahren sind und dann ich dann auf einmal da diesen Corona-Ausbruch hatte. Anyway, ich lag rum sehr lange, habe sehr viel nur gelegen und freue mich jetzt sehr, so eine Art Aufgabe zu haben, wo man wusste, oh, um 11 Uhr, da habe ich eine Aktivität. Deswegen, danke, mir geht's gut. Aber ich freue mich sehr, mit euch heute zu podcasten und dass wir es geschafft haben, diese Episode doch noch aufzunehmen.
Mhm. Ja, sick ist nicht nur deine Nase, sondern auch der Drip unserer anderen beiden Podcast-Kollegen. Der Chris hat schon vorgelegt mit seinem Praise the Sun. Ist das richtig? Ja. Oh Gott, Kuh hat sich schon aufgebäumt, falls ich es falsch gut sage. Hat seinen Christmas Ugly Sweater an. Lieber Chris, wie geht's dir?
Oh, alles fein. Also jetzt wieder alles fein. Ich bin ein bisschen gebeutelt. Ich habe sowohl zu viele Videospiele gespielt, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, um da jetzt irgendwie eben gerecht zu werden. Aber ich habe auch wirklich Krankheitsmiseren durchgemacht. Und ja, sagen wir einfach, das waren wilde fast schon 1,5 Monate. Aber jetzt in diesem Moment, bin ich einfach nur gesund, happy, glücklich und voll im Weihnachtsswag. Oh,
im Weihnachtsswag ist aber auch Kuro. Der ist nämlich direkt losgestürmt, nachdem er deinen Pulli gesehen hat, um sich auch noch seinen ugly Christmas Sweater anzuziehen. In Star Wars gekleidet. Kuro, hey na, wie ist es?
Ja, das Motiv meines ugly Sweaters ist natürlich mit der Schlacht um Hoth eher so ein bisschen semi-weihnachtlich. Aber hey, es liegt Schnee. Also das Imperium schlägt zurück. Die Laune, die dieser Film versprüht, die habe ich auch. So ein bisschen.
Weihnachtsfilm.
Aber Kuro, genießt du denn jetzt wenigstens die Pause?
Oh ja, ich
genieße. Keine Folge.
Ich genieße meinen Urlaub sehr. Heute um 8 Uhr aufgestanden, um Bluey zu spielen. Fantastisch.
Deswegen ja, grinst du auch so gerade die ganze Zeit.
Ich habe ja die ganz große Hoffnung, dass heute, ihr habt es schon gehört, wir zum Bluey gehen. Das ist heute in der Folge, weil wir drei, also Chris, Timo und ich, wir haben uns mega, mega drauf gefreut. Mhm. Kuro war so semi-erfreut, hat sich überlegt, wie er irgendwie aus dieser Folge rauskam, hat er nicht geschafft. Ich hoffe, dass heute einfach der Moment kommt, wo er sagt, okay, das Spiel ist vielleicht nicht geil, aber die Serie, die hat mich gekriegt. Ich gucke heute Abend zum Einschlafen, gucke ich eine Folge Bluey. So, hey. Das ist mein Wunsch für die Folge.
Aber reden wir später drüber.
Na, mal sehen. Reden wir da mal später drüber. Aber bis dahin will ich ganz gerne von euch wissen, wie ist es? Was spielt ihr gerade? Die Weihnachtsfeiertage, das sind ja immer Tage, da kann man sich mal Zeit nehmen, um Spiele zu spielen, die vielleicht irgendwie auf dem Backlog lagen. Der Pile of Shame will ein bisschen abgearbeitet werden. Ich meine, Kuro, ne, ihr nehmt ja ganz klassisch eure Was spiele ich während der Weihnachtspause-Folge auf. Da hast du noch fröhlich über, ich glaube, Warhammer geredet, was du ganz viel spielen wollen wirst. Mhm. Hast du es gespielt? Wie sieht's aus?
Ja, ich habe ja den Beitrag zu Warhammer 40k Rogue Trader gemacht. Das war sportlich. Ja. Spiel ist aber ganz nett.
Ey, er war wundervoll. Ich weiß, du bist viel zu bescheiden, um dich selbst zu loben, aber da mache ich das. Mhm. Der Beitrag war geil. die Umsetzung war geil. Ich fand das alles geil. Und was das auch noch in mir ausgelöst hat, darüber reden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal. Das
war richtiges Buschfeuer.
Geiler Beitrag.
Ja, also wenn wir jetzt nicht gerade den Podcast aufnehmen würden, wäre ich wahrscheinlich auch unterwegs, um mir Space Wolves Figuren zu holen. Aber mache ich dann wohl später. Ja, deswegen, ich habe mich ein bisschen mit Rogue Trader auseinandergesetzt. Ein schönes, klassisches Computerrollenspiel von den Pathfinder, also das Studio, das halt auch Pathfinder gemacht hat, die beiden Pathfinder-Spiele, also halt wirklich schon Oldschool-Rollenspiel. Was habe ich noch gespielt? Ich habe für die Spiele des Jahres-Folge habe ich dann auch noch mal Alan Wake 2 angefangen. Und jetzt so die ersten 4, 5 Kapitel oder so gespielt. Ist gut. Ist ein gutes Spiel. Aber es ist auch nicht gut. Aber es ist vor allen Dingen gut, aber es ist auch nicht gut. Aber es ist auch gut.
Und Chris schon den virtuellen Prügel so ein bisschen in der Hand. Wie sieht's bei dir aus? Was spielst du gerade so, mein Lieber?
Na. Gut, also ich hab's ja schon gesagt, ich habe wirklich alles möglich. Ich hatte sehr viel Krankheitszeit in letzter Zeit und bin durch sehr viele Videospiele gegangen. Das ging von 9 Releases zu Spielen, die ich vor 20 Jahren mal gespielt habe. Ich habe kurz in Season of Discovery in WoW reingeschaut. Die ganzen eben, wie gesagt, so, also ich meine, 2023 ist sick, was Releases angeht. Das wissen wir alle. Muss ich jetzt nicht nochmal das Fass aufmachen. Wenn ich ein Spiel habe, von dem ich 2023 will, dass es Leute spielen. Also wenn ich quasi diesen Knopf hätte, mit dem ich Leute zwingen würde, du spielst es und erst danach darfst du dein ganz normales Leben wieder weiterleben, dann wäre es tatsächlich Alan Wake 2. Und das nicht, dann reden wir nachher noch ausführlicher drüber, aber das nicht, weil es perfekt ist. Es ist auf jeden Fall unperfekt, aber es ist halt fantastisch unperfekt. Und das ist was ganz Besonderes. Deswegen, also wenn ihr ein Spiel dieses Jahr noch mitnehmt, wo ihr dachtet, na, weiß ich nicht, dann schaue ich vielleicht Alan Wake 2 an. Aber meine absolute Weihnachtsspielegeschichte ist gar nicht videospielmäßig, sondern ist eben tatsächlich angehaucht von, und ich glaube, Kuro war der Erste. Kuro war der, der den ersten Stein umgeschmissen hat, und das war Warhammer. Und das war nicht Warhammer das Videospiel, sondern das war Warhammer 40.000, das Tabletop-Spiel. Viel zu teuer, viel zu viel Aufwand, viel zu deep ist die Lore und viel zu viele Bücher musst du lesen, bevor du überhaupt anfangen kannst. Es ist einfach wundervoll. Und ich weiß nicht, es war so wie so 1000 Strohfeuer, die um mich rum passiert sind und keines wusste voneinander. Ne? Kuro hat davon erzählt, Kuro hat von dem Beitrag erzählt, wir haben uns ein bisschen über 40.000 unterhalten. Dann hat irgendwann, meine Frau kam irgendwann runter und hat die 12 Jahre alte Kiste ausgepackt, ne, die wir ja damals hatten, als wir uns Assault on Black Reach geholt hatten mit Space Marines vs. Orcs. Sie wollte die Orcs, ich hatte die Space Marines, wir hatten ein bisschen gebastelt, gemalt, ich hatte die Regeln mal gelesen. Das war damals die 4. oder 5. Edition, mittlerweile sind wir bei der 10. Edition der Regeln. Aber sie hat einfach die Kiste so hingestellt und gesagt so, ey.
Aber so völlig unabgesprochen war das doch, oder?
Völlig unabhängig voneinander. Und das gab's dann noch 2-3 Mal. Und irgendwann saß ich so da und so, ich will mich gar nicht wehren. So, ich lasse es jetzt einfach passieren. Ich bin ungelogen. Ich war diese Woche, also in den letzten, sagen wir mal, 8 bis 10 Tagen, war ich 3 Mal im Games Workshop. Und das ging dann so weit, dass jetzt über Weihnachten, habe ich erzählt hier, Weihnachtsding ist am Start. Meine ganze Family ist da, meine Eltern sind da, mein Bruder mit Family ist da. Wir sind halt alle hier unter einem Dach. Und ich habe dann irgendwann mit meinem Bruder telefoniert, als ich das erste Mal vom Games Workshop heimgefahren bin. Und habe halt gesagt, ey, du hattest doch früher auch ein paar Tyranniden und ein paar Space Marines. Und da ist er so, ja, ja. Er sagte noch so abwehrhaltungsmäßig, ich meine, das kennt jeder von uns, wenn irgendeiner einen Riesenfass aufmacht, dann so, ah, I'm fine. So, es ist cool, dass du das machst, aber I'm fine. Einen Tag später ruft er mich an, ich bin jetzt auch auf dem Weg zum Games Workshop. Der ist so nice. Alles klar. Dann kam er hier an, er hatte schon eine kleine Armee dabei. Wir haben die Weihnachtstage damit verbracht, dass wir einfach uns über verschiedene Space Marine Codices, keine Ahnung, was die Mehrzahl von einem Codex ist, haben wir uns drüber unterhalten und die verschiedenen Chapter davon. Und wir haben uns drüber unterhalten, was mit Armeen passiert. Und
Alter, wie geil.
Irgendwann ist mein Vater da reingejoint. Und der saß dann einfach daneben und er hatte so dieses typische, also die Eltern sitzen daneben, während du mit deinem Geschwister-Dings abnerdest oder sowas. Und er ist nur so, ja, findet er eigentlich auch ziemlich cool, erzähl mal. Und dann habe ich ihm was von den Space Marines erzählt, die ich gerade interessant finde. Und keine Ahnung, einen Tag später sind wir wieder zum Games Workshop gefahren und ich habe ihm eine
geil, das ist Christmas Spirit, das ist wirklich dieses Weihnachtswunder.
Es war irre. Wir saßen da zu dritt mit 3 Bastelsets und haben unsere Figuren aufgebaut, miteinander geredet und sowas. Und ich meine, das haben wir jetzt wirklich die letzten drei, vier Tage. Es gab
doch irgendwann den Moment in der Gruppe, wo du gesagt hast, so, ja, ich habe mir das und das Set gekauft, will lieber die Tyranniden oder wie es auch heißt haben. Und keiner sagt was und keiner äußert sich so. Und weiß nicht, so einen Tag später, ja, never mind, ist egal, mein Bruder nimmt's jetzt. Und das hat so eine ganz krasse eigene Dynamik angenommen, was total faszinierend war, weil irgendwie ich war so ein richtiger Bystander in der Gruppe. Ich saß da und war so, was passiert hier gerade? Kuro fängt an, irgendwelche Sachen zu bemalen, dann schreibst du das und dann fängt auf einmal Timo an und sagst so, ja klar, da bin ich voll dabei und finde ich irgendwie richtig nice. Und auf einmal war der alle so mega in dem Game drin und ich habe einfach nichts mehr gerafft. Ich saß einfach nur noch, hab so 97 WhatsApp-Nachrichten in der Gruppe gehabt und ich so, was passiert hier gerade? Das hat so eine ganz krasse Eigendynamik
was angenommen. Was ich ja geil fand an der ganzen Sache war, alle hatten schon was zu Hause und ich glaube einfach, dass Games Workshop so einen Knopf hat, und dann alle, die irgendwie Berührung mit Warhammer hatten, so, okay, Christmas 23, dann haben die geklopft. Und alle sind so,
aktivieren. Moment mal,
ich habe doch noch Warhammer zu Hause. Und alle haben ihre Kisten wieder rausgeholt und waren so, oh.
Und die fragen sich, warum haben wir auf einmal so krasse Umsätze? Ja. Was ist denn da passiert 2023?
Voll geil, voll geil.
Aber Timo, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja nicht nur Warhammer, du hast ja auch ganz viel anderes gespielt.
Ja,
was ist voll so rausgestochen für dich?
Oh, ich überlege gerade so ein bisschen. Also die letzten Tage war wenig mit Zocken, weil da war nur Liegen und Gucken. ich gucke gerade zu, wie Chris ein Keks ist. Und es ist wunderschön. Ist das ein Vanillekipferl? Geil.
Vanillekipferl.
Schmecke dir das richtig rein, bitte. Bei
mir. Stopp. Top 3 Kekse.
Oh.
Ganz kurz, kleines Ranking.
Kenne ich 3 Kekse überhaupt?
Ja, klar.
Also ich bin
Platz Nummer 3.
Ich habe keine Ahnung,
wie die heißen. Der klassische Butterkeks.
Aber ich sag, Butterkeks ist krass. Aber meine Variante des Butterkekses ist die, wo noch Marmelade dazwischen ist. Butterkeks,
keine Marmelade,
den
Butterkeks. Den auf 3.
Gehe ich nicht mit. Tut mir leid.
Doch. Ich bin klassischer Befürworter des traditionellen Spritzgebäcks.
Ja, gehe ich mit.
Auf Platz 3.
Ja, Platz 3.
Er macht irgendwie
was. 1. Ach so. Weil Platz 2 wäre bei mir gewesen der Vanillekipferl und Platz 1 wäre das Spritzgebäck.
Naja.
Aber was ist mit so American Soft Cookies?
Ja, ist das ein Weihnachtskeks?
Ist das weihnachtlich?
Ach, war Weihnachtsplätzchen, ich dachte Cookies.
Nö, also du kannst alles sagen, aber dann bist du halt ein bisschen raus.
Weihnachtsplätzchen, ich glaube, ich bin nicht so sehr im Game drin.
Ich muss sagen, mein Guilty Pleasure, und da reden wir jetzt nicht von, was ist mein Lieblingsgebäck oder sowas, wir reden hier von der Kategorie, du machst die Packung auf und du bist nicht in der Lage, aufzuhören zu essen, bis die Packung leer ist. Und wenn die Packung einfach ein scheiß Fass wäre, würde ich einfach sterben. Ich würde einfach so lange essen, bis ich implodiere, explodiere. Und das ist bei mir, so simpel es auch einfach ist, Schokomuffin. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist bei mir einfach, das ist so dieses, ich ess mal eine, 5 sind schon okay, zack, ist die Packung leer. Wenn noch eine andere Packung da wäre, ich würde einfach weiter essen. Wenn noch 10 andere Packungen da wären,
ich bin fasziniert, dass aber niemand den Spekulatius in den Raum geworfen hat.
Nee, der ist schon outdated.
Ich finde, Spekulatius ist nice, aber Spekulatius wird es bei mir nie.
Spekulatius ist einfach schon immer da gewesen und deswegen ist so, darf noch weiter da bleiben, aber würde ich mir jetzt safe nie kaufen. Für zu Hause.
Ja, das ist so, wenn der da ist, dann isst man mal so 3, 4 und dann isst man aber auch so, okay, das reicht wieder für ein
Jahr. Ist Lebkuchen auch ein Keks, Gebäck? Ja.
Nee, ist Kuchen.
Wahrscheinlich, oder? Das ist
irgendwie. Aber ich würde ja nicht so eine Patisserie gehen und sagen, hallo, ein Lebkuchen, Stern.
Und dann kriegst du so einen.
Welche Form?
Gelegt.
Ah, Brezel. Ist leider aus. Ja, dann nicht, danke. Tschüss.
Was die beste
Lebkuchen? Ich habe letztens ein Posting gesehen, wo das meiste rauskommt, der Stern ist es, wo am meisten dran ist. Hätte jetzt aber Brezel gedacht. Ich glaube, ich gehe mit dem.
Ja, jetzt mit dem
ich nehme Brezel. Ist besser in der Hand. Besser in den Maul rein. Stern ist immer so am Rand. Das ist scheiße.
Ich stelle mir gerade irgendwie vor, es wären dieses Squid Game Zeichen und ich würde gerne einen Lebkuchenschirm haben.
Wie kamen die auf die Idee eigentlich? Herz, Stern und dann Brezel?
Ich habe mir das immer damit erklärt, dass es sowas Koreanisches ist, dass ich einfach nicht treffe.
Die koreanische
Lebkuchen? Nee, also nein, ich dachte, wir meinen jetzt bei Squid Game.
Ach so.
Nein, bei Squid Game gibt's keine Brezel.
Aber wenn es gerade
in diesem Moment eine bayerische Version von Squid Game Nice, wo alle so in Trachten rumlaufen und sie müssten dann so, keine Ahnung, alles müssten sie mit einer Maß Bier oder
mit süßen Senf.
Oder mit Weißwurst. Ja.
Bayern. Sweet. Aber zurück zu deinen Spielen, lieber Timo. Ich habe das Plätzchen-Ding hat gerade, das lag mir gerade sehr.
Das ist okay. Das ist der Spirit der Folge heute. Finde ich cool. Was ist das denn, was du jetzt schon reinschiebst, Alter?
Irgendwas mit
Nüssen. Ich schreibe jetzt Mine, sie soll mir Kekse bringen.
Ja, ich will Mine sehen. Ich will jetzt Seasonal Greetings ausrichten.
Jetzt sag hier mal, okay. Sag hier mal Spiele.
Mich hat auch das Warhammer-Virus gepackt und deswegen habe ich einfach alles, was ich an Warhammer hatte, nochmal rausgekramt. Angefangen bei Total War 3 habe ich mir gekauft und es ist immer noch so, so geil, wenn ich weiß, was Total War 3 ist, kürzt ihr unsere Episode an. Hey, haben wir mal hier auch besprochen. Dann habe ich gespielt Realms of Ruin, fantastisches Spiel für mich als jemand, der keine Berührung mit, wie heißt das Genre nochmal?
Echtzeitstrategie.
Echtzeitstrategie, dankeschön. Aber hat es nicht den englischen Namen nochmal? Real-Time Strategy?
Real-Time Strategy.
So, genau, Real-Time RTS Strategy. Meint ich.
RTS. Aber wie heißt es auf Italienisch, Kuro?
Subito Strategy.
Spaghetti.
Ah, jedes Klischee nochmal mitgenommen, finde ich sympathisch.
Sehr, sehr geil und alleine auch schon, wie das alles aussieht und der Look und sowas halt. Dann habe ich reingeschaut in Vermintide 2, gab es letztens wieder im PlayStation Store für 6 Euro und ich war so, ey, nice. Ist günstiger als ein Döner, let's go. Dann habe ich zwei, ja, natürlich, ich will ja Warhammer unterstützen, denen geht's nicht so gut. Ich glaube, die haben nicht so viel Geld.
Nee. Die haben allein durch meine Familie dieses Jahr schon.
Also ich unterstütze gerne Filme wie Dungeons and Dragons, Magic, also Wizards of the Coast, denen geht's, glaube ich, nicht so gut. Deswegen Magic-Karten, da fällt ja nichts ab. Also das ist ja, also die Produktionskosten und dann was die, deswegen.
Ja.
Es ist deswegen quasi
habe ich auch Lorcana gekauft, weil Disney geht auch nicht so gut, deswegen habe ich bei Lorcana-Karten.
Deswegen hole ich auch immer Digimon-Karten, weil Banda ist ein sehr armer Verein, die haben nicht so viel Geld.
Ja. Bin nicht gut, das ja. Jeder braucht diese Wohltätigkeit.
Dann ging es weiter mit Blood Bowl 2. Let's fucking go, Alter. Immer noch so geil. Und dann Warhammer Martyr.
Ganz kurz, das Schönste an diesem Podcast ist ja immer, dass wir die Reaktionen sehen, weil wir die Kameras anhaben. Und in den meisten Fällen die witzigsten Reaktionen sind einfach Kuro, wie er immer den Kopf schüttelt, ist so, Alter, was klar.
Ich verstehe es. Es ist bemerkenswert. Also das Phänomen Ranmur ist ja mittlerweile weltbekannt. Aber das finde ich ist einfach nochmal so, nochmal diese Königsdisziplin, einfach zu sagen so, ich spiele nicht nur Random-Spiele. Ich spiele Random-Spiele innerhalb einer Marke.
Ja. Ja, voll. Und ich finde, wenn du mal drüber nachdenkst, also ich bin ja so diese Warhammer-Zeit hat mich gebissen, ich will nur Warhammer konsumieren. Und wenn du dann diese Videospiele reinguckst, also ich will ja gar nicht jetzt bei Vermintide das Ende sehen oder den Exotic Hammer schwingen. Ich will in diese Welt rein und sagen, Alter, sieht das geil aus hier. Und dann spiele ich eine Partie Blood Bowl und so, Mann, nice, Alter, dass die auch einfach alle Football spielen. Wie funny ist das denn? Und dann geht's. Wer hat denen das beigebracht? Und das ist auch wieder so geil, dass Warhammer, habe ich auch Chris gesagt, einfach mal, Warhammer ist eigentlich wie Slipknot. Wenn du keine Ahnung hast und du siehst Slipknot, denkst du, oh mein Gott, das sind immer böse Typen, dann hörst du mal rein und bist so, hä, nee, das groovt ja wie Sau. Und das sind eigentlich voll die funny Dudes, wenn du so ein Interview siehst. Und so ist auch Warhammer. Man denkt von außen so, oh mein Gott, das ist zu bierernst, das ist ja nur Space Marines und Grimdark. Und dann guckst du mal aber rein und bist so, ey, die spielen Football. Und außerdem ist da auch super viel funny Sachen dabei und irgendwie ist es einfach eine richtig geile Welt, sich zum Reinlegen. Deswegen, und jetzt noch mit Henry Cavill, oh mein Gott, ich hab so Bock. Also von daher, ich war in diesem Warhammer-Sumpf, habe aber auch wieder Baldur's Gate weitergeführt, was auch sehr, weil das war das Spiel, was am besten ging mit diesem Krankheitsmodus, weil ich hatte keine Reaktionszeit. Deswegen weißt du, ich muss einfach nur liegen und einfach mal hier und da ein bisschen klicken und habe dann einfach ein bisschen Baldur's Gate gespielt, was sehr, sehr, sehr cool war. Ansonsten, ja, super viele Spiele wieder und aber ich habe gestern ein Thread gesehen. Das ist ja jetzt der neue Tweet. Das ist ja ein Thread. Und da meinte jemand, ich kann es nicht erklären, aber Skyrim ist ein Weihnachtsgame. Und da weißt du, ja, das stimmt. Ich habe 12-mal versucht, Skyrim zu spielen. 12-mal habe ich gesagt, nee, ist nicht meins. Und gestern habe ich zum 6. Mal wieder eine Stunde exakt. Nein, gestern waren es wirklich lang. Es waren gestern wirklich 4 Stunden. In Elder Scrolls Online reingeschaut. Hab da meinen Spaß gehabt. Und jetzt machst du es auch wieder. Viel Spaß da hinten weiter in Morrowind oder wo auch immer ihr rumrennt. Mich seht ihr nie wieder. Bis nächstes Jahr.
Ich finde,
Timo kennt den Anfang sehr gut. Alles andere halt nicht.
Ey, ich habe so viel Tutorial schon in meinem Leben gespielt. Jesus fucking Christ.
Ich finde,
aber ja, that's the state of mind momentan.
Timo sollte auf jeden Fall sein Gehirn nach seinem Ableben der Wissenschaft spenden. Damit die einfach
das noch sehr viel, ja. Da ist sehr viel drin, aber nichts ist ausgereift. Wenn so ein Skilltree wäre, wäre überall so der erste Punkt.
Ja. Das finde ich sehr schön.
Warum hat er nicht das gemastert? Ah, nee, okay. Wow. Okay. Und dann scrollen die so durch und so, okay, oh, okay. Oh, hä? Oh, okay. Okay. Und das Schlimme ist ja, bei Videogames, da bin ich ja immer so, ey, Videogame muss mir Spaß machen, solange es mir Spaß macht, ist fein. Aber ich habe das auch bei Büchern und das ist Horror, weil ich bin dann immer so, okay, noch 300
Seiten. Ich lese 5 Seiten und dann höre ich auf.
Na, das Problem bei Büchern ist dann oftmals, ich lese parallel und bin dann oft so, ja gut, wenn du jetzt 3 Fantasy-Bücher liest, sind ja alle irgendwo auch gleich.
Ja, ja.
Dann bist du so, hä, wo ist der denn jetzt nochmal hin? Ach, der war im anderen Buch. Das ist mal ein bisschen problematisch. Sehr sympathisch.
Ich habe dieses Buch 14 Mal angefangen, aber ich lese immer nur die ersten 5 Seiten.
Das würde mich nicht wundern bei Timur. Bei mir ist es, ich habe tatsächlich auch so ein Weihnachtsgame, weil ich grinde dann immer in mein MMO rein und ich bin wieder ein Fliff. Ich bin einfach ein Fliff-Mensch. Ich kehre da immer wieder hin zurück. Ich grinde dann so ein paar Tage, so über die freien Tage, weil man mal so die Zeit dafür hat, weil doch gerade keine neuen Spiele rauskommen. Ich könnte natürlich die alten, die ich nie beendet habe, mal fertig spielen. So, ich habe mir vorgenommen, Jedi Survivor weiterzuspielen, weil es ein geiles Spiel war. Aber
dafür ist 2024 da, um das alles nachzuholen.
Das sagst du jetzt und dann kommt Silksong und ich spiele 3 Monate nur Silksong. Also ich weiß nicht, ob das am Ende so sein wird. Aber das ist gerade so. Das ist gerade das, was mich so ein bisschen beschäftigt. Aber ich habe auch angefangen, Vampire Survivor nochmal zu spielen, weil da jetzt so ein Among Us DLC super random rauskam, was aber irgendwie total Spaß gemacht hat. Und ich habe angefangen.
Ganz kurz, wenn wir über Vampire Survivor reden. Erstens, das ist auch wirklich ein absurdes Geschenk, das immer wieder gibt. So, ich habe kein Spiel auf dem Tacho, das so oft so viel Content raushaut. Und wenn es halt immer nur so kleine Mini-Packs sind, aber es gibt immer was zu tun, das ist es. Es gibt immer was zu tun. Und es ist irgendwie funny, ich habe das Spiel für, keine Ahnung, ein paar Cent gekauft, gefühlt. Ich glaube, als ich es gekauft habe, war es noch unter $1. Und die DLCs sind ja auch nicht deutlich teurer oder sowas. Und jetzt ist es im Game Pass, ich weiß es nicht. Aber es ist halt ein richtiges Phänomen geworden. Andere Leute benutzen Vampire Survivor als Namen, um das Genre zu beschreiben, was auch crazy ist.
Das stimmt.
Und ja, es macht nicht allen Leuten Spaß. Grüße an Miggi, aber ansonsten finde ich, es macht irgendwie alle glücklich für echt extrem wenig Kohle. Es hat andauernd irgendwie
cool. Es ist sogar mobile for free. Ich spiele es ja mobile, ich spiele es am Handy, weil es so geil ist. Es funktioniert einfach so gut, auch mit dem Touchscreen und sowas. 2,50 € für ein DLC. Ja, mei, ich habe da so viele Stunden reingebuttert, so easy. Ja. Von daher sehr, sehr coole Sache. Ja. Und ansonsten ein Spiel, über das wir jetzt auch noch gar nicht geredet haben. Ich habe angefangen, Mario Wonder zu spielen. Weil ich dachte mir, das ist auch so ein schönes Weihnachtsspiel. Das ist irgendwie so, ist so ein bisschen gemütlicher, ein bisschen bunter, ein bisschen netter. Und es ist halt ein Mario-Spiel, ne? Es ist so diese Wonder-Aspekte in den Levels, die sind halt ganz cool. So, die machen auch Spaß und die überraschen einen noch, weil man weiß nie, was passiert jetzt. So, verwandelt sich jetzt das Rohr in Raupe oder in so einen Wurm oder kommt da so eine Herde von diesen, keine Ahnung, Stieren oder was das da ist, angerannt, keine Ahnung. Man weiß nie, was passiert. Auf einmal bin ich top-down und es überrascht einen irgendwie mit jedem Level so ein bisschen. Aber so im Herzen ist es natürlich ein Mario-Spiel, macht da nicht so viel neu. Ich habe das Gefühl, der Fokus auf wenige Power-Ups ist irgendwie stärker als sonst. Kann das sein? So, es gibt irgendwie Elefant, Feuerblume, kommt so gefühlt 500 Mal vor. Ja. Hier und da kommen mal so Blubberblasen und dann hört es auch irgendwie schon auf, oder? Ist das sonst auch so?
Ja. Ich denke, der Fokus ist deutlich auf dieser Kreativität durch diese Wunderblume, die du da findest und damit das Level eben auf den Kopf stellst. Also das hast du ja wirklich in jedem Level und das ist auch immer irgendwie ein bisschen anders und geil und viele Referenzen in andere Richtungen und so. Hat mich echt gut entertained. Hat mich extrem gut entertained, als es rauskam. Jetzt mittlerweile, ja, es schafft's leider nicht in meine Top 3.
Spoiler.
Also das liegt aber auch einfach nur daran, dass dieses Jahr so absurd crazy war. Aber ich fand, Mario Wonder hat richtig, richtig viel Spaß und richtig gemacht.
Safe. Über unsere Top 3 werden wir am Ende nochmal reden, weil heute ist ja die große Jahresabschlussfolge. Das heißt, wir rekapitulieren auch ein bisschen das Jahr, schauen, was das Jahr so gebracht hat. Wir haben alle unsere Top 3 Spiele definiert, über die wir dann am Ende, wie gesagt, nochmal ein bisschen sprechen werden. Ich bin hier nebenbei so ein bisschen mein Tee-Tasting-Set dann machen wir. Das, ich dachte, das ist so ein kleines Konzeptding. Mhm. Ich habe jetzt schon einen aus Bali und einen aus Afrika gehabt. Und jetzt würde ich mal, ich probiere mal Frankreich, weil das ist, warum nicht?
Einfach mal Frankreich, das ist Teeland.
So ein Beeriger. Mhm. So Apfel, Lavendelblüte.
Ja. Was war denn bis jetzt das Beste?
Ich fress gleich mal Nougat. Grüner Tee und Kräutertee, das war jetzt irgendwie Gipfel gesprungen, sah gleich aus, hat gleich geschmeckt. Ich weiß auch nicht, vielleicht schmecke ich auch einfach nichts. Aber jetzt Apfel wird mich bestimmt.
Vielleicht magst du
Apfel
Tee auch
wird einfach mich jetzt nicht. Bestimmt überzeugen. Jetzt können wir aber über ein Spiel reden, das ähnlich wholesome ist wie ein Tee-Tasting in einem Podcast.
Kuros Gesicht fällt einfach instant
runter. Ich würde sagen, wir sprechen mal über Bluey. Wie lange wir darüber sprechen werden, das wird sich zeigen, weil, kleiner Spoiler vorab, das Spiel ist nicht unfassbar lange. Aber ich würde sagen, wir hören mal gemeinsam in die Infobox rein. Ja, und dann sprechen wir uns gleich wieder. Am 1. Oktober 2018 hat eine Serie das Licht erblickt, von der keiner gedacht hätte, dass diese sie so Infobox durch die Decke live. Geht.
Entschuldigung.
Die ist so live, dass wir sie jetzt nochmal machen. Die schneiden wir einfach ganz schön. Am 1. Oktober 2018 hat eine Serie das Licht erblickt, von der keiner gedacht hätte, dass sie so durch die Decke geht. Bluey. Die erstmals auf ABC Kids ausgestrahlte, in Australien produzierte Serie verfolgt das Leben der jungen Hündin Bluey, die gemeinsam mit ihren Eltern Bandit und Chili sowie ihrer Schwester Bingo lebt. Was die Serie besonders macht, sind die lehrreichen Momente nicht nur für Kinder, sondern eben auch für Erwachsene. Die auf Disney Plus streambare Serie spricht dabei nicht nur kindliche Themen an, sondern stellt immer wieder größere Themen in den Fokus oder in den Subtext. Themen wie der Tod, die Unfähigkeit, Kinder zu bekommen oder die Schwierigkeit, als Erwachsener Freunde zu finden, werden genauso thematisiert wie naivere Themen oder Spiele wie das Hochhalten eines Ballons oder das gemeinsame in den Urlaub gehen. Nicht ohne Grund zählt Bluey zu einer der bestbewertetsten Serien aller Zeiten. Mit einer Durchschnittsbewertung von 9,4 auf IMDb liegt es auf Platz 15 aller Serien und liegt damit nur 2 Plätze hinter Game of Thrones, überholt aber Serien wie Rick and Morty, Fullmetal Alchemist Brotherhood oder The Office. Ob No-Name-Entwickler Artex Games jetzt ein Meisterwerk aus dieser global erfolgreichen Lizenz zaubert oder nicht, das erfahren wir gemeinsam, wenn wir uns die Meinung der Gruppe anhören. Viel Spaß!
Hat mich heute noch gefragt, wie die Mutter heißt. Ah. Jetzt weiß ich's.
Hast du da, stand das da nicht?
Bandit und Chili, ey. Bandit und Chili.
Aber ich dachte, alle würden mit alles. B anfangen. Aber ja, nice.
Bingo, Bluey,
Damn. Ja, aber Billy wäre ein bisschen
unfassbar. Ja, aber Billy Eilish-mäßig. Oder so. I don't know.
Hast du recht, hast du recht.
Ich finde, um diesen Part zu eröffnen, gebührt es eigentlich, Chris, die ersten Worte an das Spiel zu richten, weil du natürlich das ganz große Privileg hast, dass du ein Spiel für Kinder mit einem Kind spielen konntest, was natürlich zauberhaft schön ist, die ja auch selber, soweit ich weiß, Bluey-Fan ist. Magst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was ist dieses Spiel, was tut man in diesem Spiel und wie war es dann am Ende, das mit deiner Tochter zu spielen?
Pass auf, ich habe jetzt Notizen gemacht, klar. Natürlich, wie immer. Wir sind ja fleißig. Und von diesen Notizen sind ungelogen 97%, das teils der über Bluey geht, nicht über das Video.
Fair.
Denn der Rest ist halt einfach, und das ist das, was du vorhin angesprochen hast, und das ist auch wahrscheinlich das Wichtigste bei der Sache. Ich werde jetzt nicht hier stehen und nur weil ich Bluey liebe, versuchen, den Leuten das Spiel zu verkaufen. Denn damit das Spiel bei den Leuten funktioniert, müssen sehr viele Zahnräder aneinander greifen.
Ja, sehr gut.
Aber was ich will oder was ich mir wünsche oder was ich hoffe, ist, dass irgendwer aus dieser Nummer rausgeht. Und es muss nicht Kuro sein. Denn vielleicht ist Kuro einfach nicht die Zielgruppe. Aber vielleicht irgendwer. Denn ich will, dass irgendwer da rausgeht und sich denkt, Mann, ja, das Spiel kaufe ich mir jetzt vielleicht nicht. Aber Bluey klang trotzdem irgendwie interessant. So irgendein Knopf hat's gedrückt. Und vielleicht gucke ich einfach mal rein. Denn das reicht schon. Ich meine, eine Episode ist 7 Minuten lang. Und viel mehr brauchst du auch eigentlich nicht, um zu verstehen, was da passiert. So, du kannst auch random einfach, es ist wie mit einem Dartpfeil auf einen Stapel Karten werfen, das du hochgeworfen hast, und irgendeine Karte bleibt hängen und das ist die richtige. Du musst jetzt nicht die eine Episode Bluey gucken, du musst auch nicht zwei Staffeln schauen, die sind recht schwach, aber dann fängt es an, richtig gut zu werden, wie bei anderen Serien, die einem empfohlen werden. Es ist fuck egal, nimm irgendeine Folge, guck dir die an, du weißt, wie das funktioniert, und ja, das ist die Sache. Also, wenn wir jetzt beim Videospiel starten, dann muss ich sagen, das Videospiel bewertet aus meiner Sicht ist, das Videospiel ist nicht besonders
stark. Erklär doch mal ganz kurz, was ist denn das Videospiel? Was passiert im Videospiel, bevor wir direkt zur Meinung und zur Bewertung kommen?
Na gut. Also in dem Videospiel, du hast die vier Charaktere, die in der Serie eben die Hauptprotagonisten sind. Die Familie, Ben the Chili sind die beiden Eltern, Bluey und Bingo sind die beiden Schwestern. Und im Endeffekt, du wählst eine der Figuren aus, kannst du sofort machen. Du kannst es auch sofort multiplayern, so wie ich es gemacht habe, eben mit der Family, mit der Tochter. Die Frau hat auch mal mitgespielt. Und dann gehst du quasi durch verschiedene Highlights der Episoden, sag ich mal. Du hast schon angesprochen, es gibt zum Beispiel Kippi Appi, das Spiel, wo man den Luftballon oben halten muss. Sowas kannst du machen. Du gehst zu verschiedenen Locations, die auch aus der Serie sind. Aber, und da springe ich gleich wieder dahin zurück zu einer bewertenden Meinung, denn das Spiel bietet nicht genug Fleisch, um da jetzt hier groß was zu erzählen, wie ultra krass es ist. Für mich ist es einfach so, als hätten sich Leute hingesetzt und gesagt, ja, Bluey ist ja erfolgreich, lass uns ein Videospiel drüber machen. Und dann macht man das, was natürlich am augenscheinlichsten ist, so ey, wir nehmen die funktionierenden Teile von der Serie und machen da draus so eine Art Mini-Best-of für ein Videospiel. Das Videospiel hat nicht extrem viel Fleisch, es ist nicht besonders lang. Aber wie gesagt, das ist die Meinung von mir als jemand, der schon sehr viele Videospiele gespielt hat, der halt komplexe Videospiele kennt und das alles. Aber wenn ich dir erklären muss, wie das Spiel für meine Tochter funktioniert hat, ist es halt was komplett anderes. Und das ist halt vielleicht auch das Interessanteste bei der Sache. Denn meine Tochter sieht das Intro von dem Spiel und die Augen gehen groß auf. Und ich habe ihr eben erzählt, so pass auf, das wird jetzt keine Serienepisode sein, wo du zuschaust, sondern jeder von uns kriegt einen Controller in die Hand und dann können wir das spielen. Sie sucht sich aus, wer sie ist, sagt mir, wen ich spiele, sagt meiner Frau, wen sie spielt und wir gehen da rein. Und ich lese ihr natürlich den ganzen Text, der da passiert, vor, diese ganzen Anleitungen. Und dann spielen wir die Spiele und sie tut sich am Anfang noch schwer, aber sie ist nur am Kichern. Mhm. Sie ist nur am Giggeln, sie ist nur am Lachen. Sie liebt alles, was da passiert und es ist für sie halt 100% Quality Time und darüber hinaus, weil sie halt einfach etwas, was sie liebt, also sie ist tatsächlich großer Bluey-Fan, weil sie da so richtig reingehen kann und das kennt sie so nicht. Sie weiß noch nicht, wie es ist, in eine Lizenz von was reinzugehen und dann selber die Kontrolle über was zu übernehmen. Sie hat in den ersten 10 Minuten, glaube ich, 4-mal gesagt, sie will jetzt jemand anderen spielen, weil sie sehen wollte, wie es ist, mit Bandit rumzulaufen. Sie wollte mal der Papa sein, hat mir gesagt, ich bin jetzt Bingo. Also Bingo, glaube ich, ist ihr Lieblingscharakter aus der Serie, weil den hat sie am meisten gespielt. Und das war herrlich. Und da denke ich mir dann halt auch, in dem Fall ist das Spiel alles Geld der Welt wert. Weil das zu erleben war einfach fucking magisch. Wir haben das aufgeteilt, die 2 Stunden, in quasi 4 30-Minuten-Segmente und haben das mit ihr aber von vorne bis hinten durchgespielt. Wir haben es ist so eine begleitende, ich sag jetzt einfach mal, Schnitzeljagd, Schatzsuche. Das ist so die Grundstory von dem Spiel. Funktioniert für sie blendend. Das ist nicht komplex. Es geht relativ easy und jede Location kennt sie aus der Serie. Und dann, keine Ahnung, es sind halt für uns, für Ältere ist es halt Quatsch. So, wenn da steht, okay, du musst von A nach B gehen, du musst über 4 verschiedene Hindernisse hüpfen, da hast du komplexere Browser-Games gespielt in deinem Leben. Aber für die Kleine war es halt mega nice. Dann fällt sie mal runter, dann helfe ich ihr ein bisschen, lass sie aber die Sache nochmal machen, sie wächst über sich hinaus, freut sich riesig, wenn der Boden Lava ist und sie es geschafft hat, irgendwo hinzukommen, ohne den Boden zu berühren. Und ja, also das sind in dem Fall, und normalerweise hasse ich sowas, aber in dem Fall muss ich 2 Bewertungen abgeben. Für einen Vater von einem Kind, das Fan ist, ist es No-Brainer. Für mich als Videospieler würde ich sagen, spart euch das Geld. Das Spiel ist nicht die Videospieladaption, die diese fantastische Serie verdient hat. Aber wer bin ich, der das bewertet? Ich sehe, diesen Fall sehe ich mit den Augen von meiner Tochter.
Das vielleicht noch ein bisschen erklärend 2 Sachen eingeschoben. Was das Spiel halt irgendwie ganz sympathisch, finde ich, macht, ist, dass es eben Elemente aus der Serie aufgreift. Nicht nur, dass, wenn du das Spiel zum ersten Mal startest, dass das Intro kommt, wo du schon so direkt in so einer Bluey-Mood bist. Gleichzeitig kommt aber auch immer wieder, wenn ein neues Level quasi anfängt. Dieser Folge in Bluey geht's um, keine Ahnung, dann keine Ahnung, ich weiß, Schatzsuche oder sowas. Und das haben sie sehr, sehr sympathisch gemacht, dass immer so dieses Gefühl der Serie so ein bisschen aufgegriffen und erzeugt wird und einen so ein bisschen mitnimmt, so dass man immer wieder da reingezogen wird, dass wenn man merkt, okay, jetzt gerade wird sehr videospielig, dass sie dann wieder so ein kleines Element reinwerfen, dass es wieder so ein bisschen mehr Richtung Serie geht und dass man sich da wieder so ein bisschen drin verfangen fühlt. Und wie du sagst, am Ende ist es so eine kleine Schatzsuche, die auch super kurz ist. Also ich habe nicht mal meine 2 Stunden gebraucht, um komplett durchzukommen, plus Collectibles einzusammeln, um zu gucken, ob es da noch irgendwie ein Secret-Level gibt. Von daher, also das ist super, super kurz. 40 € dafür, also da, das wäre halt jetzt mein Punkt gewesen. Ist das 40 € wert? Finde ich ein bisschen fragwürdig. Ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, selbst wenn du den Kinderaspekt mit reinnimmst, würde ich immer noch sagen, nein, weil ey, lass das Ding 20 € kosten für 2 Stunden, okay, weil du hast die Lizenzsachen damit drin, das kann ich irgendwie noch so ein bisschen verkraften, aber 40 € finde ich echt ein bisschen happig. Kuro, würdest du sagen, Bluey the Video Game ist ein bisschen das Kellogg-Spiel der modernen Zeit?
Ja, aber das ist ja komplett unerheblich, weil was soll ich jetzt zu Bluey sagen? Das einzige Valide, was man zu dem Spiel sagen kann, ist das, was Chris gesagt hat, weil er der Einzige ist, der ein Kind hat.
Und das ist halt aber absolut, das ist ja der interessante Aspekt in dieser Folge. So, wir haben 3 Leute, die Bluey mega geil finden, einen, der das mit seiner Tochter guckt und du, der da komplett außen vor steht.
Ja, aber ich hab's gespielt, es ist spielerisch absolut belanglos, es ist super kurz, es ist viel zu teuer, es ist stellenweise hanebüchend. Dass du eine Badewanne füllen musst, um an so ein Quietscheentchen ranzukommen. Da kann man natürlich auch fragen, was für Werte da vermittelt werden, gerade in der aktuellen Zeit mit der Klimakrise und grundsätzlich Wassernotstand auf der Welt. Ne? Dass du halt, wenn du Sachen sammelst, diese dummen Sticker, dass irgendwann die Belohnungen, die Kopfbedeckungen ausgehen und dann kriegst du irgendwie so Medaillen dafür. Das kannst du natürlich alles ankreiden, aber es ist ja absolut unerheblich. Also es ist ja wirklich absolut unerheblich. Ja. Für mich, dich Marvin, für dich Timur, es ist unerheblich für die Leute, die Bluey mögen, weil natürlich ist es nett, in dieser Welt rumzulaufen und es ist natürlich auch süß, dass du irgendwie mit den anderen Familienmitgliedern interagieren kannst, dass du auf die Schulter genommen werden kannst.
Aber das kannst
du? Da denke ich mir einmal
ja.
So, ha, knuffig, und hab's dann im nächsten Moment vergessen. Aber wer das nicht vergisst, das sind halt die Kinder, für die das Spiel gemacht ist. Und ich glaube, Chris, ich glaube auch, dass die 40 € vollkommen klar gehen, wenn du es halt mit Kindern spielst, weil die sich nicht daran aufreiben.
Exakt.
Und sagen so, oh, das Spiel ist aber ziemlich kurz. Oder, oh, es gibt nur irgendwie 4 Areale. Klar. Oder, oh,
das stimmt.
Irgendwann habe ich so viel, ich habe Sticker gesammelt und ich kann immer noch mehr Sticker sammeln, aber ich krieg dafür nichts mehr. Das ist ja denen komplett egal. Die freuen sich einfach, dass sie die Bluey-Welt einfach erkunden können. Und rumlaufen können und Spaß haben können und wahrscheinlich 40 Mal irgendwo eine Rutsche runterrutschen. Von daher ist das, also ich persönlich find's auch zu teuer, aber es ist ja, ist, das kann mir ja komplett egal sein.
Weil es ja, halt, aber ich sag mal, so ein Kind, klar, dem ist das total das Geld wert, aber das hat ja auch gar kein Gefühl für den Wert. Am Ende, wer es bezahlt, sind die Eltern und wenn das Kind dann irgendwie nur 2 Stunden
dran sitzt,
dann weiß ich nicht.
Aber das ist das, was Kuro meint und so. Also da Respekt, weil du hast komplett verstanden, wie das funktioniert. So, du kannst einem Kind was schenken und das sagt, oh cool, wirf das Ding weg, setz dich in die Box, in der das Geschenk verpackt wird, in dem Alter. Das ist fucking egal. Und diese Box wird die Zeit überdauern. Die ist in 8 Monaten noch das geilste Geschenk, das das Kind je bekommen hat. Und genauso funktioniert das mit allem, was dem Kind Spaß macht. Es gibt keinen Counter bei dem repetitiven Spaß bei Kindern. Und genauso ist es bei Bluey auch. Und eben deswegen sage ich ja, ich muss es aus 2 Sichtweisen bewerten und witzigerweise sind Kuro und ich, die ja gegensätzlich bei dem Thema nicht sein können, sind uns bei dem Videospielaspekt von meiner Sichtweise komplett einig. Es ist viel zu teuer, es ist belanglos, klar. Aber aus Sicht von dem, also jetzt auch aus von dem Vater von einem 4-jährigen Kind, das Bluey-Fan ist, sind 40 € okay. Ich hätte auch 60 € dafür gezahlt und ich hätte es nicht bereut. Einfach nicht, weil es, also es, ich, in mir dreht sich alles, wenn ich für so eine Gurke so viel Geld ausgebe. Aber wenn ich sehe, wie viel Spaß meine Tochter damit hat und meine Tochter fragt andauernd so, ob wir mal wieder eine Runde drehen können. Und sie will dann nicht zwei, also es ist ja nicht so wie wir, also sie spielt dann nicht 8 Stunden am Tag und sagt, wow, was für ein geiler Tag. Sie spielt einfach 2 Spiele, ist super happy und dann legt sie den Controller wieder zur Seite und will irgendwie Memory spielen oder sowas. Aber das ist das Ding und sowas ist halt fucking
unfassbar. Aber ich möchte einfach nochmal, dass alle Hörenden sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in Summe 160 Euro für diese Folge ausgegeben haben.
Nee, bei mir war Steam
Sales. Wir unterstützen Atex Games, damit sie Mathland 2 machen. Kuro, was wolltest du sagen?
Ja. Um eine etwaige Frage vielleicht schon zu beantworten. Nein, durchs Bluey-Spielen wurde ich nicht irgendwie motiviert, mit der Serie anzufangen.
Ich glaube, es funktioniert nicht so rum.
Ja. Es muss andersrum
funktionieren. So ein bisschen. Aber, ja. Nee, ich frage mich halt so bei, keine Ahnung, war das Episode 3, wo Papa Bluey jetzt, ne? Nicht mal die Tür öffnen darf, weil Gecko an der Decke hängt und da überall Kissen sind und dann muss der Onkel außenrum. Da frage ich mich auch, ob es nicht irgendwie schon so ein paar Komplikationen innerhalb der Erziehung gibt, dass die Eltern sich so krass auf den Kopf herumspringen lassen.
Ich frage mich ja anders, was die Eltern beruflich machen, dass sie so ein Haus haben.
Ja, die Größe des Hauses hat mich auch, also das ist irrsinnig. So alles.
Aber da muss man mal ganz kurz einen Bluey-Fact hier reinstreuen. Ich habe mich nämlich mal mit einem Kumpel unterhalten, der auch Vater ist von einer Vierjährigen und der auch Bluey-Fan ist. Und wir so, ja, ich würde super gerne vielleicht einfach mal das Haus irgendwie nachbauen. Vielleicht in Minecraft oder in Lego oder sowas. Gibt's davon nicht irgendwie einen Plan? Nee, gibt's nicht. Das Haus ist so, das ist ein magisches Haus. Wenn du dir die alleine, wenn wir jetzt bei der Serie bleiben, dann gibt's da, du siehst immer wieder, dass es stimmig ist in der Episode, aber manchmal, wenn du jetzt eine Episode von Staffel 1 zu Staffel 3 vergleichst, dann denkst du dir so, warte mal, der Raum war der nicht mal ein Stockwerk tiefer? Oder das macht dir überhaupt keinen Sinn, dass da noch ein Raum an die Seite passt, weil eigentlich war da ja mal ein Fenster oder sowas. Und genauso ist es jetzt in der Bluey. Ich dachte jetzt auch so, nice, mit dem Videospiel habe ich jetzt endlich final meinen Grundriss von dem Haus und ich kann den ablaufen und weiß genau, wo was ist. Aber auch da ist es sehr widersprüchlich. Also es ist einfach, ich glaube, ich muss einfach in der Welt leben, in der das Haus von den Healers magisch ist und sich manchmal nach Bedarf in irgendwelche Richtungen erweitern kann oder nicht.
Aber es ist ein fucking Traum. Punkt. Ja. Eine Frage stellen, wie gut kann denn eine Serie sein, wenn sie nicht auf kohärentes Worldbuilding setzt?
Es ist egal.
Das kommt drauf an. Also, okay, ich will die Frage so beantworten. Wenn es eine Serie ist über einen Architekten, der das Haus selber erschaffen hat und andere Leute lehrt, wie man ein guter Architekt wird, in der man auf solche Details achtet, dann würde ich sagen, das war vielleicht ein Fail. Aber wenn die Grundwerte von der Serie vielleicht woanders liegen, und ich sage bewusst vielleicht, weil wer weiß das schon. Ich meine, keine Ahnung, ob ich die alle 150 Folgen gesehen habe oder nicht, aber vielleicht liegen die Grundwerte da vielleicht manchmal.
Jetzt habe ich aber eine Frage, weil das ist eine Info, die ich quasi vor der Aufnahme bekommen habe. Und ich frage mich, wie, Timur, wie hast du es geschafft, 2 Stunden zu spielen und nicht durchzukommen?
Ich habe Corona. Ich war sehr langsam. Nee, okay, wir fangen mal von vorne an. Und zwar bin ich heute Morgen aufgewacht und das war das erste Mal, dass ich durchschlafen konnte. Und ich war so, oh mein Gott, geil. Und hat das erste Mal so ein Gefühl von, ah, es geht bergauf. Da habe ich mein Steam Deck genommen, habe das Spiel angemacht und dann ging dieses Intro los und meine Frau und ich haben angefangen, dieses Jahr diese Serie zu gucken, nachdem es Chris empfohlen hat, weil wir gucken ganz gerne mal sowas wie, keine Ahnung, Steven Universe, Adventure Time, Hilda und sowas halt. Einfach mal nebenbei laufen lassen und dann irgendwie, keine Ahnung, doomscrollen, so ein bisschen die Balance halten. Und dann haben wir angefangen, Bluey zu gucken. Ich habe einfach auch Shit angemacht so und dachte mir, ja komm, lass mal liegen. War jemand so, Alter, Emi, ist es richtig geil, das macht was mit dir, weil die Musik ist so schön, die Gespräche sind total toll. Ich finde sehr gut, dass halt die Eltern berücksichtigt werden und dann auch ganz oft wie zum Beispiel diese Chatterbox, diese Chatterbird da, was einfach Furby ist und dann die Eltern so einfach so, oh mein fucking Gott, Alter, schon wieder so ein Chatterbox-Scheißtier. Und du bist so, Alter, geil, dass auch mal die Eltern, wenn die das mit den Kids gucken, dass sie so, ja, Mann, danke, I feel you. Und dass das auch das beleuchtet wird, weil es gibt auch so Serien wie zum Beispiel Caillou oder sowas halt, was ja auf der most hated
Character ist. Caillou,
ey. Also wirklich, ich hab mal so einen kleinen Beitrag gesehen zu Caillou, kurzer Exkurs. Dass Caillou bei jeder Scheiße anfängt zu heulen und jammert und traurig ist, dann ist irgendwie, der ist, ich habe mal eine Folge gesehen, der ist mit seinen, nicht gesehen, um Gottes Willen, aber so Ausschnitt, da ist irgendwie, keine Ahnung, sein T-Shirt nass geworden oder der hat Ketchup drauf bekommen, der hat angefangen zu weinen, ist zu seiner Mutter gegangen, die musste es waschen und so. Und dann sind die, dann irgendwann Eltern, so die Real-Life-Eltern auf die Barrikaden gegangen, so, ey Leute, ihr könnt nicht so eine Serie produzieren und das unseren Kindern vermitteln, weil dann fangen die an, bei jeder Scheiße zu heulen und kommen zum Angerannt. Mhm. Und genau das macht Bluey genau richtig, weil, die nehmen beide an die Hand. Die zeigen den Kids so, ey, heute können wir nicht raus, weil das und das ansteht, und zeigen auch den Eltern so, ey, wir fühlen euch, wir sind auch Eltern und wir checken, dass das auch mal anstrengend sein kann, und geben auch so Ratschläge, wie man damit umgehen kann. Anyway, wir sind kinderlos, aber haben trotzdem sehr viel Spaß mit dieser Sache, weil wir einfach als Onkel und Tante da auch ein bisschen drauf gucken, sind auch, wir haben zwei Nichten und ich sehe die da drin immer wieder. Auch dann diese kleine Streitigkeiten bei den beiden. Die eine ist älter, die will immer alles, die andere darf nicht mitspielen, die ist zu jung, und man ist so, Mann, Alter, genau wie bei unseren Nichten. So, dann zurück zu heute. Mhm. 2 Stunden gespielt heute Morgen und was ich super geil fand, war, da habe ich so ein Flashback gehabt wie damals zu Simpsons Hit and Run, dass du das erste Mal 3D in Springfield warst und das erste Mal konntest du ins Haus der Simpsons. Bist du, Alter, ich bin im Haus drin, ich kenne das schon so lange, und das war auch mit dem Haus von bei Bluey heute so, wo du bist, so, Alter, nice, ich, jetzt checke ich erstmal, wie das aufgebaut ist, auch wenn es keinen Sinn macht, aber es ist was anderes. Und das hat mich komplett abgeholt. Maybe lag es an den Painkillern, die ich nehme, maybe lag es an mein Corona, aber ich war so richtig so, oh, es ist so wholesome gerade, es ist so unanstrengend, es ist kein auf Zeit, es ist kein ich muss jetzt, ich habe viel Diablo gespielt auch letztens, und kein Bild irgendwie beachten oder so ein Scheiß, und ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn du mit Kids spielst, und das, alles, was Chris gerade erzählt, war ich so, Mann, genau so muss das sein, super, super, super schön. Und ich habe auch viel Free-Roaming gemacht. Ich bin da rumgelaufen, habe dann geguckt, wo die ganzen Sticker und Gadgets liegen und sowas halt. Ich habe den ersten Akt durchgespielt, wo die dann den Treasure finden. Und natürlich am Ende kommt dieses so, ey, das war der most boring Urlaub ever. Das so, nee, beim Treasure geht's darum, was drin ist, sondern es geht darum, die Zeit. Und bist so, ach Leute, ach ja, bitteschön, ja. Also von daher, ja. Ich unterschreibe alles, was hier gesagt wurde. Und ich persönlich hätte es auch in so einem App-Store gesehen. Es ist so ein Tablet-Game, finde ich, fühlt sich so an. Für 6,99, ja, vollkommen fair, vollkommen fair. I don't know, ob der Preis gerechtfertigt ist, während halt so ein Baldur's Gate auch für 50 Euro kriegst. Aber dann wiederum ist
er... Ist er halt einfach so, nicht. Ne? Also das ist es
eben. Ich verstehe auch, wenn Math Lab 2 produziert werden muss und da halt der Soundtrack von Howard Shore gemacht wird, dann muss da Geld rein.
Das aber dann bist, so du, crazy. Dann bist du doch durchgekommen, aber, wenn du den Schatz gefunden hast.
Aber da gibt's ja noch 2 Level. Am Ende waren die am Strand und dann hab ich gesagt, komm, hi.
Ja, aber am Strand ist doch Ende.
Dann war ich kurz vorm Ende.
Hast du nicht das Secret Cow Level gefunden? Nee. Ich habe auch nach mehr.
Aber weißt du, warum ich das erinnert? Damals hat meine Frau, Shoutout, Last of Us 1 gespielt, und die sind dann auf diesem Hügel. Und dann, also die kommen auf diesen Hügel, letzte Szene, und sie so, alles gleich, spiel morgen. Ich so, spiel mal jetzt weiter. Und dann kommt dieser Dialog und das Spiel ist zu Ende. Und sie war so, oh, okay. Also wirklich.
Schön.
Anyway.
Sweet. Schön, schön. Aber du hast da gerade was Schönes angesprochen. Also jetzt nicht Bluey the Video Game, sondern generell Bluey, wie du dabei hängen geblieben bist und sowas. Und das ist, glaube ich, das, was mich mit am meisten gecatcht hat bei der Sache. Du denkst, du schaust das für dein Kind. Mhm. Mhm. Und am Ende erwischst du dich dabei, wie halt meine Tochter einfach schon im Bett ist und ich trotzdem noch 2 Episoden weiter gucke, weil es mir einfach so gut gefällt. Und ich wissen wir, was passiert, während eine neue Staffel Star Wars ungesehen im Streamingdienst ist, während 2 neue Videospiel-Releases in der Pipeline liegen. Und ich sitze da und gucke Bluey weiter. Und dann sitzt du so da und denkst dir, es ist wirklich gut.
Es ist wirklich gut.
Es ist halt so ein niemals endender Quell von kreativen Spielideen für dich. Fun also Fact. Das ist klar. Es ist eine Kiddo-Sendung, klar, vermittelt mir das. Aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht das Schönste, es zeigt mir auch auf so viele Arten, wie ich nicht nur Vater, sondern halt Freund, Spielkamerad, verständnisvoll, menschlich, liebevoll in der Vaterrolle sein kann. Das ist wie, also wenn ich es jetzt jemandem in einem Satz beschreiben müsste, das ist wie diese guten alten 90er Jahre Familien-Sitcoms, die Werte vermitteln, mal 1000.
In Wholesome aber auch.
7 bis 10 Minuten.
Hau raus. Okay, ich zieh die Trumpfkarte. Bluey ist deshalb ein Meisterwerk und zu Recht eine der besten Serien, die diese Menschheit hier gesehen hat, weil, und jetzt kommt's, Bluey ist in Farben, die Hunde sehen können. Und diese Sendung, die Serie ist auch hundgerecht gestaltet. Und guckt mal einfach auf TikTok. Es gibt Leute, die gucken mit ihren Hunden Bluey und die Hunde sind wirklich gebannt an dem Fernseher, weil die können da mitgucken und denken sich, oh mein Gott, die haben es geschafft. Die stehen auf zwei Beinen und können sprechen.
Generell, da sind so viele schöne Details verbaut. Und was ich mich halt frage, wie schaffen sie das, genau das, was Chris beschrieben hat, zu etablieren, dass du eine Serie hast, okay, die zum einen anscheinend für Hunde funktioniert, aber eben auch Kinder gucken und die gucken dann auf die Kinder, die gucken dann, was Bingo und was Bluey machen und finden das mega nice und super gaggig. Ich bin ja auch ein kleiner Bluey-Influencer. Ich habe auch all meinen Kollegen, die irgendwie schon Kinder haben, gesagt, ey, guckt mit euren Kindern Bluey. Und dann kriege ich Videos geschickt, wie die auf dem Sofa sitzen und sich komplett beömmeln, die einfach den Spaß ihres Lebens damit haben und einfach das nur funny finden. Und gleichzeitig sitzen wir drei, aber auch vorm Sofa und sind so, ey, das was Bandit und was Chili da machen und was die für ein Verständnis aufbringen und was sie da irgendwie auch für Werte damit transportieren an Erwachsene, diese zwei Aspekte gleichzeitig in einer Serie zu haben, ohne dass der eine Aspekt für die andere Partei langweilig wird, ist irgendwie ein Meisterwerk und irgendwie so eine Zauberformel, die ich komplett nicht verstehe. Aber ich find's toll.
Aber das ist glaube ich, diese Charaktere und die Fallhöhe dabei ist das Besondere. Weil du hast Charaktere, die liebevoll unperfekt geschrieben sind. Und versteht mich nicht falsch, es reicht immer noch dafür, dass ich mir 100 Mal denke, was würde Bandit tun, also der Vater in der Sache, und das so als Credo voll für mein Leben übernehmen kann, weil das halt einfach wirklich perfekt funktioniert. Aber es zeigt halt auch, und das ist das Schöne, die machen auch Fehler. So, die zeigen, dass die beiden Eltern auch menschlich sind, in ihrer aber doch sehr coolen Art. Also man will ihn schon nacheifern, aber da macht Chili mal irgendwie, keine Ahnung, will irgendwie wetteifern mit anderen Eltern oder sowas. Bandit macht irgendwas, was vielleicht egoistisch ist in der einen Sekunde, reflektiert dann aber auch und zeigt, wie man mit dem Fehler umgeht. Und man erkennt sich selbst dabei wieder und man lernt nicht 100% perfekt zu sein, man lernt aber, wie man mit der eigenen Fehlbarkeit bei der Sache umgehen kann. Also kannst du menschlich was mitnehmen oder halt in meinem Fall halt aus der Elternbrille betrachtet als Vater, aber ey, ich habe da wirklich, also wenn ich mit Leuten geredet habe, noch bevor ich ein Kind gekriegt habe, die haben mir 12 Bücher empfohlen, ich habe immer gesagt, boah, bitte nicht, so, ich will nicht diese Ratgeber lesen, wie man sowas ist oder sowas, aber wenn ich irgendwas in meinem Leben habe, was ein Ratgeber in die Richtung ist, dann ist es diese scheiß Serie, das ist halt irgendwie...
Ich finde, es sollte nicht mehr Engelchen und Teufelchen geben, sondern es muss nur noch Bandit auf der einen Schulter und Ted Lasso auf der anderen.
Ja, in einer perfekten Welt. Aber den Vergleich mag ich, weil du wirklich... Wenn du alles wegstreichst und einfach nur dieses Grundfeeling nimmst, dann ist Bluey und Ted Lasso sehr nah beieinander.
Ich versuche so oft zu überlegen, wie wird Ted Lasso jetzt reagieren? Also in Berlin, wenn ich Bahn fahre, wenn irgendwelche Leute in einer Kasse drängeln, dann bin ich so, ey, mach den Ted Lasso, es passt schon. So, ist okay.
Anyway. Irgendwann werde ich das auch verstehen.
Aber wie? Was?
Na, Marvin? Ja, habe ich noch nicht gesehen.
Okay, gut.
Hey, er hat nicht gesagt, dass er Ted Lasso
noch nicht gesehen
hat.
Wie ist das denn, Kuro? Nachdem du hier Chris und Timo beide so sehr passioniert darüber reden hörst, was muss passieren, damit du in Bluey reinguckst? Ich meine, das Videogame, du hast es schon gesagt, wird dich nicht dazu bringen, aber interessiert sich gar nicht, hast du gar nicht so diese Neugierde zu sehen? Klickt es vielleicht sogar für dich?
Nee, also es interessiert mich wirklich gar nicht. Also ich werde mal reinschauen, aber es ist einfach nur, weil ich euch mag und deswegen das mach.
Ja.
Also so kann man es verpacken. Oder ich fühle so einen gewissen Gruppenzwang.
Verstehe ich total. Ich check das ja auch, weil so viele Leute reden darüber und haben mir schon empfohlen, Seven vs. Wild zu gucken. Aber ich habe gar keine Ambition, da mal reinzugucken, weil mich alles daran irgendwie abturnt. Und es kann sehr gut sein, dass ich es sehr, sehr gut finden werde, aber ich habe bisher so noch nie den Ick gehabt zu sagen, da schaue ich jetzt heute rein. Ich habe auch gerade überlegt, wie es wäre, wenn, jetzt hat Marvin auch Kekse bekommen.
Marvin hat Kekse bekommen! Es geht ab!
Danke, Mine. Nach 30 Minuten kommt auch mal endlich...
Oh. Er sagt danke, schlechte Mine, Bewertung. Aber gleichzeitig schämt er dich auch ein bisschen, dass 30 Minuten gedauert hat.
Schlechte Bewertung. 3 Sterne. Service net, Lieferung geht so.
Ja. Das Ganze in der Nutshell. So, sorry.
Was ich gerade sagen wollte, ist, ich habe mich gerade versucht, in Kuro hinzusetzen, wenn ich Bluey gar nicht kennen würde. Und es würde mich ich kenne ja nichts davon. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, es würde aussehen wie Pikmin. Ich würde kotzen, wirklich im Strahl, weil das Spiel ist dann ja wirklich so, ey, ja, komm, heb das auf, danke. Ja, bitte, schieb das zur Seite, cool, danke. Und deswegen, bitte, liebe ZuhörerInnen, guckt erst Bluey, verliebt euch darin und dann
und spielt wartet, nicht Pikmin.
Bis, ja. Spielt nicht Pikmin und dann wartet, bis Bluey im Game Pass ist.
Ganz, oh fuck, ey. Ich glaube, die eine Sache, die jetzt einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden kann bei Kuro, die ich absolut verstehe bei der Sache, und die hat überhaupt nichts mit Bluey zu tun, sondern generell mit Sachen, die gehypt sind.
Voll.
Man kann, also, Bluey war mal ein Geheimtipp. Das ist lange her. Dann ist es bei Disney Plus im Streaming gelandet. Und spätestens dann nach so ein paar Monaten wusste es zumindest jeder Elternteil, dass es sowas auf der Erde gibt. Aber das Ding ist, da kommst du nicht mehr hin, dass es ein Geheimtipp ist. Und dann gibt's halt, wie Kuro schon sagt, es ist halt diese Gruppenmentalität. Ich habe angefangen, das zu gucken. Irgendwann ist Marvin oder Timo drüber gestolpert. Und ich dachte einfach nur so, nice. Weil jetzt mittlerweile wirklich schon viele von meinen Freunden, die ja auch wirklich keine Kids haben oder sowas, sagen, Bluey funktioniert trotzdem für sie. Ist ja vielleicht die größte Medaille, die sich Bluey an die ans Revers heften kann. Aber irgendwann bist du in so einer Gruppe immer der Letzte, der es noch nicht geguckt hat. Und ab dann fängt an, dass dieser der Hype umschlägt und dich nur noch nervt. Und du hast überhaupt, also es ist einfach kein Bedürfnis, das zu gucken. Und es ist so ein bisschen auch so ein, naja, nein, Mann, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr da drauf. Also es ist, ich meine jetzt nicht wirklich trotzig, aber halt einfach so, meine Frau hatte das damals mit,
okay,
keine Ahnung.
Hat einen Kumpel von mir gehabt zum Beispiel.
Ja, mit Arcane hatte sie es tatsächlich, witzigerweise auch, dass wir einfach, das ging durch unsere komplette Discord-Gruppe, jeder hat es geguckt und alle haben darüber geredet, wie unfassbar, was das für ein Meilenstein ist. Und sie sagte dann auch irgendwann so, ja, sie glaubt uns, dass es gut ist, aber sie hat einfach gerade keinen Bock, das zu gucken. So, lass ein bisschen Zeit vergehen und dann guckt, dann ist es dann wieder okay, dann kann man dann einsteigen, ohne dass die ganze Welt davon redet. Und das hast du ja immer bei diesen großen Phänomenen. Das hattest du bei dem Start von Red Dead Redemption, hatte ich diesen einen Freund, der gesagt hat, nee, jetzt habe ich erst recht keinen Bock, weil alle sich einig waren, dass es so geil ist. Und
war bei mir
immer
so.
So weiter. Elden Ring.
Das Elden Ring nicht, aber bei Red Dead war es.
Und ich glaube,
ich habe gerade die Mail bekommen, dass der Steam Refund zu Bluey durchgegangen ist. Ich hatte ein bisschen Sorge.
Also doch kein Math Lab 2.
Ja, und ich meine, das Ding
noch
ist,
$40.
Also, das ist halt einfach das Problem, ne? Also dieses Spiel, was soll mir dieses Spiel geben? Ohne Serienhintergrund. Ich verstehe, wenn, als Timo gesagt hat, so, ey, er hat die Serie geschaut und er ist zum ersten Mal in der Welt unterwegs. Finde ich auch krass. Also sowas zum Beispiel wie bei South Park. Sei es halt Stick of Truth oder
so ein geiles Butthole Game gewesen.
Oder halt schon früher auf dem N64, das absolut furchtbare 3D South Park First-Person-Shooter-Ding, was halt spielerisch absolut Grütze war, aber ich fand halt South Park cool und ich konnte in dieser Welt aus der Ego-Perspektive in 3D da durchlaufen.
Ja.
Und das ist halt cool. Mhm. Und ich weiß auch, die Serie Bluey hat so eine niedrige, also so Schwierigkeitsgrad, ne? Es ist so, eine Folge geht 7 Minuten. Es ist wholesome, es ist schön animiert, Musik ist toll, Charaktere menschlich, auch wenn es Hunde sind. Und ja, ich werde mal reinschauen, aber vielleicht huckt es mich auch. Klar, kann ja absolut sein. Aber ich bin halt so, es ist aktuell, ist es einfach so dieses, ja, aber warum? Ich meine, ich gucke relativ wenig Serien aktuell oder grundsätzlich. Also ich bin da immer so ein bisschen spät dran auch. Same. Also es ist halt so, dass ich jetzt mit Freunden, wir treffen uns einmal in der Woche und wir gucken eine Serie gemeinsam. Das ist halt super cool.
Aber das ist ein schönes Ritual, das gefällt mir.
Und wir haben als letztes Silo geguckt.
Ist auf meinem
davor die letzte Staffel Barry. Und jetzt machen wir gerade dritte Staffel The Boys.
Yes.
Nice.
Und Herogasm.
Es spricht absolut nichts dagegen, Bluey zu gucken, weil das halt so klar, kannst du in einer eine Stunde, also eine Folge The Boys sind keine Ahnung 8 Folgen Bluey oder so. Aber es ist so. Aber ich könnte auch irgendwas gucken, worauf ich Bock habe. Das ist halt gerade einfach so ein bisschen so dieses.
Ich verstehe total, was du meinst. Absolut.
Ich finde es völlig fair. Also das ist auch die Sache. Da muss man auch nicht irgendwie das Missionieren anfangen oder sowas. Also Bluey ist geil, aber Bluey würde auch nichts bringen, wenn man da drauf keinen Bock hat oder wenn man nicht gerade eine, keine Ahnung, du wirst bestimmt irgendwann mal an einem Punkt in deinem Leben kommen, wo du, vielleicht bist du da krank, vielleicht geht's dir irgendwie scheiße, vielleicht denkst du so, ich brauche jetzt was, das unaufregend ist, das einfach, das mich irgendwie wholesome abholt. So, da kannst du entweder jetzt so Filme gucken wie
Schindlers Liste.
Oh, ja. Oh, wie heißt der?
Killers, ich hab nur den scheiß
Deutschen Namen, Kiste Cook, aber ich weiß nicht,
wie der. Ey, der heißt auch auf Deutsch
Kiste Cook.
Den habe ich letztens noch mal gesehen, als ich hier alleine in der leeren Wohnung war und noch keinen Nix hatte. Nee, ist ein Fakt, ich habe die DVD hier. Und da habe ich nämlich die DVD angelegt.
Oh, Kiste, ja, du hast die deutsche.
Ich DVD reingelegt, geil, ja, Marvin.
DVD.
Der Film heißt einfach nur Chef im Englischen. Okay. Und das ist halt zum Beispiel, das ist die Filmform von diesem Gefühl, das ich gerade vermitteln will. Nämlich einfach, ey, irgendwas gerade im Leben läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Gerade ist mir alles so ein bisschen too much. Ich brauche jetzt Wholesomeness. Ja. Dann gucke ich Chef. Dann gucke ich die komplette Geschichte nochmal. Habe ich schon 100 Mal gesehen. Das sind ja nur so, keine Ahnung, 90 Minuten. Und es ist einfach Jon Favreau, Food Truck. Geiles Essen,
aber auch ein geiler Cast. Also geiler Cast, so viele so bekannte Leute dabei. Ich hab den geguckt und ich war so, what the fuck, Alter.
Aber das ist quasi, wenn du auf sowas Bock hast, nur halt jetzt in 7 Minuten Happen und vielleicht ein bisschen, also in animiert, dann hast du in deinem Leben auch mal wieder den Spot gefunden, wo du sagst, jetzt könnte Bluey besser funktionieren. Aber wie du selber sagst, so, warum jetzt? Warum solltest du es jetzt gucken wollen? Also hast du ja nichts in deinem Leben, was gerade schreit, du brauchst Bluey oder du brauchst sowas. Aber es wird vielleicht der Moment kommen und dann hast du von uns jedenfalls gehört, dass es da draußen
und, existiert. Ich sag mal so, Bluey, the Video Game, ist es vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten. Bluey, die Serie hingegen schon, das hat man, glaube ich, jetzt in der letzten Stunde so ein bisschen rausgehört. aber dieses Jahr war so ein Banger-Jahr, da hat Bluey, the Video Game, leider nicht in die Top 3 von uns geschafft.
Wer weiß.
Vergesst the Game Awards, denn jetzt kommen die 2 Stunden später Awards, wo wir drei unsere Top 3 Spiele 2023 küren werden. Und ich bin ganz, ganz, ganz doll gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es teilweise in sehr ähnliche Richtungen gehen wird, aber es wird hier und da wahrscheinlich auch seine Unterschiede geben. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir da jetzt einfach mal so ein bisschen rein, um so ein bisschen Richtung Ende des Podcasts auch zu kommen. Dementsprechend, ich fange gerne bei Platz 3 an, weil man will das ja Ganze nicht so antiklimatisch gestalten.
Immer rein um dann, ne?
Du hast das Top 3 oder das generell das Top-Videospiel-Ding dieses Jahr so ein bisschen am meisten thematisiert. Du hast dich da meist mit auseinandergesetzt. Was ist denn dein Platz 3?
Also grundsätzlich, shameless Self-Promotion, gibt es ja am Ende des Jahres eine Game 2 Spiele des Jahres. Und die funktioniert so, dass die Redaktion, es gibt 15 Plätze, erster Platz 15 Punkte, 15. Platz 1 Punkt, voted. Das haben wir dann auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Rocket Beans, haben wir auch gesagt, voted. Und daraus ist eine Liste entstanden. Ich würde jetzt deswegen vielleicht stellenweise auch Spiele nehmen, die es nicht in diese Liste geschafft haben. Also wir hatten auch nicht nur die Platz 15 Spiele, sondern halt auch noch so so ein Shoutout-Segment, wo auch noch Spiele genannt wurden. Mhm. Aber ich will trotzdem noch ein anderes Spiel nennen, was in dieser Liste absolut gar nicht aufgetaucht ist, aber trotzdem ein Shoutout verdient hat.
Aber du gibst jetzt schon Platz eine Top 3 für dich, die man auch zitieren kann.
Das ist wichtig.
Ja.
Du wirst zitiert werden.
Wenn ich eine Top 3 mache, dann ist Platz 3 Street Fighter. Platz 2 ist Pass auf. Okay, dann mache ich erstmal einen Shoutout und dann kommt Platz 3.
Du kriegst Honorable Mentions, so. Aber dann will ich deine Platz 3.
Ich schicke eine Pressemeldung nachher raus. Kuro hat gesagt.
Honorable Mention ist der Hitman 3 Freelance-Modus. Kam im Januar. Ist mega geil.
Krass.
Ist so die absolute, die beste Version, wie man Hitman spielen kann, finde ich. Mit
okay, erzähl mir ein bisschen was darüber. Was ist das genau? Wie ist das erschienen? Wo kann ich das spielen? Sag mir alles. Ich weiß nix.
Also es erschien als Update für Hitman 3, beziehungsweise ist jetzt so die Hitman-Trilogie wurde jetzt zusammengelegt und dann heißt jetzt, glaube ich, World of Assassin. Und das ist so mehr oder weniger ein Roguelike-Modus. Das heißt, du wählst am Anfang, wählst du quasi aus einem Buch, es gibt verschiedene Bücher, so hier, das ist jetzt so das Oberziel. Und um da hinzukommen, musst du in verschiedenen Aufträgen, in verschiedenen Locations, ja, Hinweise finden, beziehungsweise Personen ausschalten, um zu diesem obersten Ziel zu kommen. Und du hast am Anfang nichts, keine Waffen, keine Gadgets und musst halt Sachen finden. Es gibt auch eine Währung, die du verdienen kannst in dem Spiel und dann kannst halt auch bei Händlern Sachen kaufen und wirst dadurch halt immer krasser, ne? Dein Arsenal wird größer, die Aufträge werden schwieriger, aber es ist halt so dieses, auch so was so Hitman, so finde ich, bei den Elusive Targets, das ist halt so ein auch nochmal Modus gewesen, wo du ein besonderes Ziel, aber du hast nur einen Versuch gehabt. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du diese Mission auch nicht mehr spielen. Aber es ist halt trotzdem dieses, wenn du normalerweise Hitman spielst, dann willst du es halt perfekt spielen. Und du speicherst und planst und lädst neu und versuchst und versuchst und versuchst. Der Freelance-Modus ist deshalb so cool, weil du mit dem arbeiten musst, was du hast. Und wenn du halt drauf gehst, dann fängst du halt wieder bei Null an. Geil. Und deswegen wird's halt manchmal auch dreckig. Und das ist halt so dieses Improvisieren, Adaptieren, ist so das, was für mich Hitman eigentlich ausmacht. Und deswegen ist Hitman Freelance einfach so der perfekte Hitman-Modus.
Also es ist auch ein Rogue-like, richtig?
Richtig geil zu spielen.
Lass uns doch alle an der Honorable Mention raushauen. Danach fangen wir Top 3 an.
Nee, sowas habe ich nicht. So wie die Top vorbereitet.
Okay. Ich habe
aus dem Bauch raus, Marvin.
Also ich sag nur ganz kurz.
Chris, red erstmal. Du hast ja was.
Okay. Ich habe Mini Honorable Mentions, einfach nur um die Namen zu droppen, weil es nicht in meine Top 3 gelandet ist und ich finde, es sollte mehr Beachtung finden. Talos Principle 2, fantastische Nummer. Metroid Prime Remastered, abgefahren, gutes Remastered. Okay, aber das meine ich nicht. Mein Honorable Mention dieses Jahr ist, und ich habe schon sehr viel darüber gesagt, deswegen muss ich das nicht nochmal wiederholen, der Celeste Mod Strawberry Jam, der das Spiel auf den Kopf stellt, verbessert und einfach zu einer noch krasseren, abgefahrenen Erfahrung macht von was ich ohnehin schon über alle Maßen geliebt habe. Also Strawberry Jam ist für mich mit das Beste, was dieses Jahr rausgekommen ist. Aber ja, es ist eine Mod und wäre schwer gewesen, das in der Top 3 zu wählen. Ja, ja. Aber es wäre auf jeden Fall ganz weit oben.
Das stimmt, richtig. Okay, meine Honorable Mention, ich möchte kurz davor sagen, ich habe dieses Jahr gemerkt, Renmore ist best, aber dass ganz viele Spiele, die vor 2 Jahren rauskamen und vor 2 Jahren, mal 2021, das war mitten in der Pandemie und alles war scheiße, dass die jetzt ausgereift sind. Bestes Beispiel hier ist zum Beispiel Cyberpunk. Das haben jetzt ganz viele nochmal gespielt und gesagt, oh, jetzt ist es fertig gefühlt. Ja. Ich hatte dieselbe Experience mit zum Beispiel New World. Das ist ein MMO, das kennen viele nicht, das ist ein bisschen Underdog-mäßig. Ist zwar von Amazon Games, aber wird halt selten genannt. Auf jeden Fall habe ich diesmal gemerkt, habe ich reingeguckt aus Bock, aus Renmore Bock und habe gemerkt so, Alter, hat sich ja richtig was getan, macht mir richtig viel Spaß. Oder Battlefield, also was für eine Shitshow das zu Release war. Ich habe einfach mal aus Jux an dem Tag, wo Call of Duty 3 rauskam, im Game Pass.
Du bist so ein Troll.
Habe ich gesagt, let's fucking go, guck mal rein. Und surprisingly hat das Spiel es in 2 Jahren, was auch gut ist, geschafft, sich nach Battlefield anzufühlen und habe dann Leute gehookt um mich herum und wir haben dann im Multiplayer gespielt und ich war so, Alter, es fühlt sich an wie ein Battlefield. Also von daher, ich liebe das ja auch ganz oft, wenn Leute dranbleiben oder sowas wie The Division oder sowas halt, wenn Leute immer Content bringen. For Honor, wie lange gibt es For Honor? Und es ist so geil, wie auch bei Rainbow Six, dass die Community immer mehr will, mal sind sie happy, mal sind sie nicht happy, etc. Aber dieses Jahr war so ein Jahr für mich, wo ich dann Sachen rausgebracht habe von früher und gemerkt habe, ach guck mal, jetzt ist es spielbar. Was irgendwie schade ist, aber irgendwie auch wiederum dann halt auch Spaß macht, wenn man Sachen wieder rauspackt und mit neuen Content dann oder mit fertigen Content bedient wird.
Ich freue mich so krass, wenn Timur, also Renmure 2024 anfängt, No Man's Sky zu entdecken.
Das mit will der ich auch noch spielen. Ey, wenn Timur das jemals anfängt, spiele ich mit.
Pass auf, ich weiß jetzt safe, 2025 werde ich Starfield anmachen und sagen, jetzt safe, hundertprozentig. Anyway, Honorable Mention bei mir sind, das sind wirklich Honorable Mention, sind bei mir Wild Hearts und Wolong. Einfach als Speerspitze für das endlich mal so Asian-themed, Asian-Settings viel mehr am Start sind, als es gefühlt mal der Sachen war. Und klar, es gibt JRPGs und sowas halt, aber ich liebe es halt, wenn so Ninja, Samurai, Ghost of Tsushima und sowas halt, wenn sowas halt viel mehr am Start ist. Und deswegen habe ich eine richtig gute Zeit gehabt. Wild Hearts RIP, es ist ja, glaube ich, schon eingestampft worden, kommt ja gar nichts mehr leider. Aber das hat so einen richtig, richtig geilen Knopf bei mir gedrückt. Das finde ich sehr, sehr geil. Aber meine Main Honorable Mention, die es nicht in die Top 3 geschafft hat, ist Mortal Kombat 1. So, 2023.
Ja, das große Beat'em-up-Jahr.
Ja, das große Beat'em-up-Jahr. Kuro hat mich ja, Mann, Leute, hört einfach die Episode zu Street Fighter 6 und dann hört man die Darauffolge nur am Anfang, wo ich dann drüber spreche. Damit ihr mal jemand hört. Und Mortal Kombat 1, ich habe meine Cousins, ich habe denen 20 Minuten Sprachnachrichten geschickt, weil wir haben damals, als ich 9 war oder 8 oder 6, I don't know, es waren die wilden 90er. Ich habe mit 6 Mortal Kombat gespielt. Und guckt euch mal Mortal Kombat an. Also wirklich. Also das sind unsere Eltern. Medienkompetenz gleich null. Wir haben Robocop geschaut. Terminator 2 lief immer bei uns auf dem Fernseher. Es war wirklich so, Leute, come on. Wir haben Mortal Kombat wie blöd gespielt. Anyway, Mortal Kombat 1 schafft genau das, was halt Turtles, Transformers, Indiana Jones, Ghostbusters und sowas schaffen, dass du dieses Feeling von früher kriegst, aber in neu und dann denkst du dir, ach Mann, Alter, wie geil, mal wieder mit Scorpion oder Raiden Leuten auf die Moppe zu hauen. So ein gutes Game und ich spiel's immer noch. Das war meine Honorable Mention. Bitte, Marvin.
Honorable Mention, Mandarinen gegen das Licht halten, um zu sehen, ob ein Kern drin ist. Dann weiß man, worauf man sich einstellen muss bei der nächsten.
Lifehack.
Meine Honorable Mention ist ein gar kein Spiel, sondern ein DLC, das ich einfach nochmal namentlich hervorheben möchte, weil ich es einfach so grandios gut finde, wo ich in den letzten Wochen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit hatte. Nämlich ist es der God of War Ragnarok Valhalla DLC. Also God of War eh geil und hat eh immer gameplaymäßig massig Spaß gemacht und jetzt auch noch so als Roguelite, was ich ja eh als Genre total mag, also das ist so ein Match made in Heaven, hat einfach irrsinnig viel Spaß gemacht, ist for free, was insane ist. Gut, sie benutzen viele Assets wieder und so und deswegen darf man da nicht meckern, aber das ist, da wurden neue Voicelines aufgenommen, da wurde eine eigene Story für geschrieben, die Kratos Entwicklung wieder so ein bisschen weiterbringt und es ist einfach ganz krass, was sie da einfach rausgeballert haben. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich bin traurig, dass es da keine Herausforderung mehr für mich gibt. Hab aber so viel Spaß daran gehabt, dass ich mich selbst neben Mine gesetzt habe und ich bin eigentlich niemand, der bei Videospielen zusieht und einfach zugeguckt habe, wie sie das Ding durchgeballert hat und habe immer mitgefiebert und ihre Reaktionen beobachtet, wie sie dann die Story Progression fand und so. Also mega, mega cooles Ding. Hast du mittlerweile reingespielt, Kuro?
Nein.
Schade. Platz Nummer 3.
Es war Weihnachten.
Naja.
Punkt.
Platz Nummer 3 bei dir war Street Fighter. Willst du noch was dazu sagen?
Ja, Street Fighter ist für mich einfach die Speerspitze des Prügelgenres. Also ich find's, also es ist eh gerade so für Brawler oder Fighting Games ist es eh aktuell, ist es einfach, naja, ich glaube die beste Zeit. Sei es Mortal Kombat, sei es Street Fighter, sei es Tekken 8, das halt jetzt schon in ein paar Wochen rauskommt. Also es gibt einfach so viele Spieler hier, dieses, wie heißt das, DNF gibt's ja auch, Guilty Gear Strive wird immer noch heftig viel gezockt, verhältnismäßig so auf Steam. Es gibt einfach so viele Fighting Games aktuell und wenn man das irgendwie so vergleicht mit, keine Ahnung, 5 Jahren, 10 Jahren, dann hat sich da echt, ist es echt quasi wie ein zweiter Frühling, der gerade passiert. Ich muss aber sagen, für mich
stimmt.
Ist Street Fighter 6 einfach echt so, sitzt immer noch auf dem Thron. Klar kann man sagen, dieser World Tour Modus ist halt super weird und cringy, aber tatsächlich bietet die Möglichkeit, mal was Neues irgendwie auszuprobieren in dem Genre. Man kann seinen eigenen Charakter machen, wovon ich als Street Fighter Fan und jemand, der halt seit Street Fighter 2 diese Reihe spielt, schon immer von geträumt habe, einen eigenen Charakter in der Welt von Street Fighter zu haben. Ich find's vom Gameplay her über jeden Zweifel erhaben. Es ist spielerisch fantastisch. Es gibt coole Charaktere. Der Style ist super. Die Musik ist nice. Es gibt Kommentatoren, die man nicht braucht, aber sie sind da, wenn man sie möchte, was halt irgendwie dem Ganzen noch ein schickes, witziges Flair gibt, wenn man irgendwie auf der Couch sitzt und sich verprügelt und Street Fighter spielt. Und der Online-Modus hat einen geilen Netcode und es macht Spaß. Street Fighter, also das ist für mich einfach so, ein Fighting-Game funktioniert dann, wenn es Spaß macht, online zu spielen. Mhm. Und das habe ich bei Street Fighter 6. Mhm. Und ich liebe dieses Spiel.
Ich sehe in meinem inneren Auge, sehe ich dich auch immer mit diesem Pad auf dem Sofa sitzen und so. Und so stelle ich mir das vor, wie so ein Hacker, aber nur mit diesem Gamepad für Street Fighter. Und so. Ich verstehe es nicht, aber ich finde es geil.
Timo, ist das Pad von Razer schon draußen?
Was ist draußen?
Das Pad von Razer? Die wollten auch so ein Fighting-Game-Pad raushauen.
Kann sein.
Immer nur coming soon.
No one knows. Lass Timo eine DM da, ob es schon da ist. Timo, dein Platz Nummer 3 hat dir hoffentlich auch Spaß gemacht. Was ist es denn?
Also 3 und 2 habe ich gesagt, lege mich noch nicht fest. Ich lasse meinen Bauch entscheiden, was es wird, bis genau zu diesem Punkt. Und Platz 3 ist bei mir Tears of the Kingdom.
Ah, mhm.
Tears of the Kingdom hätte es fast auf 2 geschafft, ist jetzt aber auf Platz 3 gerutscht. Ich fand einfach, als Tears of the Kingdom rauskam, war das wieder so ein geiles gemeinschaftliches Gamer-Gefühl, Gamerinnen-Gefühl. Es war wie bei Elden Ring, alle haben es gespielt, alle reden davon, aber alle erleben was anderes. Und das fand ich so geil mal wieder. Und es ist einfach unfassbar, was Nintendo wieder geschafft hat, dass die einfach so ein Spiel auf diese alte Mühle von der Switch raufkriegen. Und du startest das Spiel und du bist einfach fasziniert. Es ist einfach, du kannst dieses Feeling niemanden beschreiben, der es nicht selber erlebt, was das Spiel mit dir macht. Ich habe es noch lange nicht beendet, aber ich weiß auch, als ich es gekauft habe, weißt du, ey, das wird mein 5-Jahres-Spiel. Vielleicht sogar 10-Jahres-Spiel. Und ich werde es immer on and off spielen und habe es auch immer wieder zwischendurch angemacht und war so, ach man, es ist so schön. Und ja, muss man nicht viel zu sagen. Alle Leute, die diesen Podcast hören, haben safe gespielt. Von daher Zelda, Tears of the Kingdom, Platz 3. Wahnsinn,
jetzt, Wahnsinn, tolles Spiel. Jetzt sitzt so eine Person bei sich in der Bude und unter der Decke hört diesen Podcast, genießt es und dann so, aber ich habe das nicht gespielt.
Ja. Dann shame on you.
Dieser Outcalled. Shame on you, wirklich. Ich fand das so interessant, ein Kumpel von mir, Shoutout an dieser Stelle, er meinte so, nee, ich spiele erst Breath of the Wild zu Ende und fang dann, ich so, ey Digga, ich hau dir eine rein, du holst jetzt hier so Kingdom und fängst es an. Ja, aber ich muss doch noch, nee, musst du nicht.
Halt deine Schnauze.
Echt, wirklich, ein halbes Jahr später, jetzt im November so, angefangen, oh mein Gott, das ist ja das Beste. Und ich war so, ey, ich rede nie wieder mit dir. Seitdem rede ich nicht mehr mit dem.
Und das ist jetzt doppelt so lustig, weil es Randmoor sagt.
Platz Nummer 3 bei dir, Chris, wie schaut's aus?
Ich musste gerade so grinsen, weil Timo genau das gesagt hat. Was ich habe hier eine Liste mit 3 Titeln und ich habe keine Nummerierung hingeschrieben, weil ich auch da sitze und sage, ich kann's nicht. Ich kann's nicht entscheiden. Ich mach's einfach spontan aus dem Bauch raus und jetzt werde ich einfach ein bisschen edgy, unkonventionell. Top 3, mein 3. Platz ist Baldur's Gate 3. Und ich gehe sogar so weit. Ich sag einfach nur, was soll man da noch groß zu erzählen? Ja, es ist alles wahr, was alle Leute darüber sagen. Diese ganze Positivität, das alles ist stimmt. Es ist fucking flawless, es ist perfekt. Ich liebe es. Das ist nicht ein schlechter Platz 3 und die anderen beiden sind ultra absolut. Krass.
Genau, das muss man dazu sagen.
Das ist ungefähr, bei mir alle 3 Titel sind auf ihre Art was Besonderes. Und ich entscheide mich jetzt nur, worauf ich gerade mehr Bock habe. Aber alles sind 10 von 10 Titel für mich. Und das ist absurd, dass man 13 von 10 Titel in einem...
Absolut.
Eigentlich müsste man sagen, es sind 11 von 10 Titel, weil es so viele 10 von 10 Titel da draußen gibt.
Alles
sind was Besonderes. Baldur's Gate 3 bei mir auf der 3. Und ich lasse noch Platz, weil ich weiß, dass es bei anderen Leuten easy in der Topliste noch auftaucht.
Platz Nummer 3 bei mir ist ein Spiel, das wahrscheinlich heute ansonsten nicht mehr besprochen wird. Es ist Final Fantasy 16.
Korrekt. I knew it.
Platz Nummer 3, einfach weil andere Spiele rausgekommen sind, die halt einfach krasser sind und das, was sie sein wollen, mit weniger Fehlern machen. Heißt nicht, dass Final Fantasy 16 ein schlechtes Spiel ist. Ich habe die Story extrem genossen. Was ich immer wieder gerne hervorhebe, ist halt die Synchro, die ich, by the way, in Bluey furchtbar fand, weil Bluey und Bingo nicht ihre originalen Stimmen hatten. Das haben wir noch gar nicht nebenher gesagt. Also
Record Scratch. Du guckst Bluey auf Deutsch?
Ja, obviously.
Och, Mann. Es ist so geil.
Ganz kurz. Solche Unterhaltung gibt's auch nur bei Menschen, die Bluey gucken und keine Kinder haben.
Ja, okay, fair enough.
Du guckst Bluey auf Deutsch? Nee, ich hab meine Tochter nicht.
Das soll, wenn mich, Marvin, do yourself
a favor. Nein, nein, nein. Die deutsche Bluey-Synchro ist irre. Egal. zurückzufallen.
Ich kann es gar nicht bewerten, weil ich gar keine Deutsche geguckt habe.
Ich habe tatsächlich, nur ganz kurz, weil wir beim Thema sind, ich habe es mit der Tochter auf Deutsch geguckt. Ich habe auch schon ein paar Folgen auf Englisch
hat
geguckt.
Gewinnt.
Das ist beides geil. Die deutsche Synchro in der Serie ist nicht schlecht. Die englische Synchro ist, wie soll es auch anders sein, Ticken besser,
hat,
aber
hat,
die deutsche
hat ist Gewinn sich nicht beschwert, dass Bluey nicht dieselbe Stimme hat?
Nee, ich habe tatsächlich, Steffi und ich haben uns so angeguckt, also meine Frau und ich haben uns angeguckt und dann so, und dann gucken wir auf juckt sie und sie nicht. Ist ja. Einfach gar nichts. Also sie einfach nur so, wuhu, ist rumgelaufen.
Ich möchte noch eine Karte ausspielen für Bluey ist das Beste, weil die Macher von Bluey halten es geheim, wer die Synchronstimmen von
das Bingo hat Mina auch gestern erzählt.
Lassen es auch so.
Papa, können wir so gut, Bluey bitte im O-Ton gucken?
Auf Japanisch.
Gwen, was machst du im Podcast?
Sofort wieder. Aber zurück zu Final Fantasy 16. Die Synchro ist fantastisch, das Spiel ist fantastisch, es macht total viel Spaß, die Story ist cool. Ich hätte gerne noch mehr zur Welt erfahren. Das wurde jetzt teilweise im DLC gemacht und kommt ja auch noch mit dem zweiten DLC. Ich bin gespannt, wie das eventuell die Story noch so ein bisschen verändern wird. Hat aber einfach seine paar Fehlerchen. Also sei es die Varianz der Gegner, die Tiefe des Gameplays oder ja andere Ausschmückungen der auch teilweise weiblichen Charaktere, das fehlende Partygefühl. Es sind so einfach so ein paar Sachen, die nicht 100% stimmen, die nicht 100% so den Nerv getroffen haben, den ich mir gewünscht hätte. Dennoch ein fantastisches Spiel und deswegen auch ein verdienter Platz 3. Und gerade halt für Final Fantasy Fans ist es halt eh krass, dass da jetzt einfach ein neuer Teil kam, den irgendwie keiner auf dem Schirm hatte. Und dann kommt jetzt noch Rebirth, es kommt das zweite DLC noch nächstes Jahr. Also Final Fantasy Fans sind gerade irgendwie auf einem sehr guten Streak. Und das ist schon nicht selbstverständlich. Und das ist was, wo ich mich sehr drüber freue, weil nach 10 war ja alles so ein bisschen durchwachsen. Gut, 14 ist natürlich noch sehr durch die Decke gegangen, 15 hatte seine Problemchen, 13 ist so ein umstrittener Titel und 16 ist jetzt so einer, der wieder meiner Meinung nach so ein bisschen den Weg ebnet zu besseren Final Fantasies und ich hoffe, dass das einfach so, 15 hat da schon viel gemacht, 16 hat es nochmal verbessert und ich hoffe, dass wenn ein potenziell 17 kommt, dass das einfach noch mehr besser macht und diese ganze neue Ära von Final Fantasy noch ein bisschen gerade rückt, sag ich mal. So.
Ich traue dem echt nach. Ich hätte es wirklich gerne zu Ende gespielt. Und ich traue dem wirklich nach. Wirklich.
Ich nehme
maybe,
deine Trauer.
Maybe kommt irgendwann noch mal ein Update, wo sie sagen, ey Leute, hier Hard Mode oder was auch immer. Maybe, hoffentlich. Also ich fand die Story wahnsinnig gut, aber ich konnte es nicht weiterspielen.
Wäre das nicht die Weihnachtsepisode, hätte ich jetzt schon zweimal von der Seite reingegrätscht und irgendwas Dummes zu Final Fantasy.
Das ist sehr nett von dir. Timo, wie ist denn jetzt dein Platz Nummer 2, wo du doch 3 gerade so aus dem Bauch entschieden hast? Was ist denn dann die 2?
Die 2 bekommt dann Dave the Diver.
Damn.
Shoutout Kuro.
Indie.
Weil.
Oder auch nicht Indie.
Für mich muss ein Videospiel etwas in mir auslösen. So, und es gibt wahnsinnig gute AAA-Titel. Ich habe Spider-Man 2 nicht gespielt. Ich habe God of War nicht gespielt. Ey, und das sind so Games, wo ich weiß. Also ich habe bei Spider-Man zum Beispiel das Intro gespielt und war so, ey, es fühlt sich auch einfach an wie der dritte Spider-Man-Titel von Insomniac, richtig?
Ja.
Ja, so, und deswegen war ich so, ey, cool, nice, aber kein Bock, danke. Jedi Survivor, oder hieß der Survivor? Ja, ich glaube schon. Angefangen, wird uns im Podcast gespielt und ich war so, ey, fühlt sich an der zweite Teil, cool, aber habe ich schon mal gespielt, brauche ich jetzt gerade nicht. Und dann kam Dave the Diver nach Empfehlung von Kuro, ich hab's angemacht und ich war so, this is it. This is, dieses Gefühl muss mir ein Videospiel geben. Dieses, ich erlebe was, ich empfinde was Neues, ich habe Spaß, ich vergesse die Zeit, ich hab Spaß auf der Humorebene, welche sehr, sehr, sehr schön ist, ich habe Spaß auf der, ich werde gefordert Ebene, okay, und am Anfang, es nimmt dich so schön in die Hand, es ist so ein schönes Gameplay, es sind viele Minigames in einem, in einer richtig tollen Story, in einer richtig so, also der Artstyle, ich liebe ja Pixel Art, und das haben die so, so, so verdammt gut hinbekommen, dass ich wirklich beim Überlegen der Top 3 war so, es muss in die Top 3, weil neben Games wie God of War, Spider-Man und Zelda und sowas halt, muss ein Death Star für mich in meiner Welt genannt werden, weil es einfach geschafft hat, mit so einem kleinen, schönen Studio Sachen in mir auszulösen, als Gamer, der seit über 35 Jahre Videospiele spielt, es zu schaffen, okay, geil, das ist dieser eine geile Moment, wo man so ist, so deswegen liebe ich doch Videogames, ich erinnere mich daran. Und ich finde auch eigentlich, ist wie bei Film ja auch so oder bei Musik ja auch, es muss ja nicht immer die AAA-Sachen sein. Du kannst genauso gut auch eine Band aus deinem Nachbardorf finden, die den Song des Jahres für dich geschrieben haben. Mm. So ist bei mir bei Dave the Dime, wo ich so bin, so, ey, es ist kein AAA-Titel und es kostet auch jetzt nicht 60 Euro, ist kein Vollpreis. Aber es hat für mich dieses Jahr auf jeden Fall auf Treppchen geschafft, dass es so ein geiles Spielgefühl war. Und deswegen, Dave the Diver, Freunde, es gibt eine kostenlose Demo für alle Plattformen da draußen. Bitte holt es euch, guckt einfach mal rein und dann sagt ihr, yo, thanks for the tolle Menschen hier. Und dann spielt eins der tollsten Spiele der letzten, meiner Meinung nach, 10 Jahre.
Alter, das ist ein krasses Standing. Aber ja, man hat viel Gutes drüber gehört. Also, wenn es eine Demo gibt, gucke ich mir wie mal rein. Weil ich finde es schade, dass meine Top 3 irgendwie, das sind alles so Blockbuster-Dinge. Das sind alles so AAA-Spiele. Und mir fehlt so ein bisschen
das Indie da drin.
Ich habe Bock. Klar.
Aber es wäre auch falsch, irgendwas zu nehmen, nur damit man keiner anders ist als alle anderen. Das ist einfach, voll. Bei mir ist es auch so. Ich habe dasselbe gedacht, so fuck, ich habe 3 krasse AAA-Titel. Das Witzige ist, das einzig Negative, das ich zu Dave the Diver mitgekriegt habe, so am Rande, war, dass es ja für die Indie-Kategorie bei den Game Awards nominiert wurde und dass es dann hieß, ja, es ist doch nicht Indie, okay. Ja, eigentlich doch. Und dann so, nee, die Mutterfirma ist aber riesengroß und dann hat man sich darüber, Experten haben sich darüber gestritten, ob jetzt sowas Indie ist oder nicht. Aber das war mir dann auch einfach fuck egal. Das Spiel ist fantastisch, es hat mir auch Riesenspaß gemacht. Ich fühle alles, was du sagst.
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, dann kommt hoffentlich so Silksong ist dann da und dann kommt vielleicht dieses Chocolatier-Spiel von dem Stardew Valley-Typen raus und dann haben wir einfach nur so Top 3, das sind nur Indie-Spiele und das würde mein Herz ein bisschen erwärmen.
Ja,
nächstes Jahr Elden Ring DLC,
bitte. Also das nächstes sowieso.
Jahr neues Spiel von den Celeste-Leuten.
Oh, ist es, kommt das nächstes Jahr?
Ich hätte es schon gefragt.
Schauen wir mal.
Ich meine, Silksong sollte auch vorletztes Jahr kommen.
Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich da irgendwie bei Nintendo diese Demo gespielt habe, aber da, also ganz anderes Thema. Wie sieht's denn bei dir aus, lieber Kuro? Platz Nummer 2.
Mein Platz Nummer 2 ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, genau aus den Gründen, die Timo schon gesagt hat. Also dieses, das ist halt mal wieder so ein Spiel gewesen, was halt einfach so dieses, hey, entdecke, hab Spaß. Lauf einfach, mach, was du willst. Mhm. Die Welt liegt dir zu Füßen. Aber nicht nur die Welt, sondern es gibt auch noch einen riesigen Untergrund und es gibt noch Himmelsinseln, die vielleicht im Vergleich ein bisschen weniger spektakulär sind. Mhm. Aber es ist halt einfach so, ey, du hast ein Ziel, mach einfach, was du möchtest. Und klar, es hat nicht mehr so richtig hart geflasht, wie zum Beispiel bei Breath of the Wild. Mhm. Das fand ich halt einfach, das war halt so, holy shit, was passiert hier gerade? Aber es war irgendwie so ein Wieder-nach-Hause-Kommen. Also es war richtig muckelig, coole neue Ideen. Also für mich ist es einfach so ein spielbares Märchen. Ist auch eins der wenigen Spiele, die ich mit deutscher Synchro spiele, weil ich halt die Sprecherinnen und Sprecher halt richtig, richtig gut finde. Und es gibt mir so richtige Märchen-Vibes. Ich hab Bock zu erkunden. Ich hab Bock, jeden Winkel zu entdecken. Und das schaffen nicht viele Spiele mit Open World so. Also klar, Elden Ring, klar so Rockstar-Games-Spiele, aber halt auch, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
Stark.
Schön gesagt.
Chris bestimmt auch. Platz Nummer 2, Zelda.
Platz Nummer 2 ist für mich Final Fantasy 16. Aus folgenden Gründen. Nein, Final Fantasy natürlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, find deine Bewertung super fair von Final Fantasy 16. Aber hat mir gut gefallen. Einfach so, ja, ist nice, aber hat Flaws und ansonsten hätte sich mir echt irgendwie alles hochgelegt. Wenn das auf der 1 gelandet wäre, weiß ich nicht. Aber gut, bei mir jetzt, Platz 2. Tears of the Kingdom, nice. Tatsächlich auch. Alles, was Kuro sagt, alles, was Timo sagt, es ist einfach genau das. Es ist die konsequente Fortsetzung von einem der besten Spiele aller Zeiten und ich finde, damit wäre es nicht getan. Und vielleicht hätte das auch nicht dafür gereicht, in eine Top-Liste zu gehen, aber es hat noch diese gehörige Portion Extrameile und das macht die Sache dann wieder zu was Besonderem. Mhm. So, es ist fast schade für mich, muss ich ehrlich sagen, dass es jetzt schon so lange her ist. Dass es kam im Mai raus, Anfang Mai, aber dadurch, was 2023 alles noch passiert ist, verwässert es so ein bisschen diese unfassbare Wucht, mit der Tears damals eingeschlagen ist. Ich meine, direkt nach Tears, da haben wir uns damals drüber unterhalten, so, wir haben jetzt nicht so viel Zeit für Tears, weil dann kommt Diablo, danach kommt Baldur's Gate, danach kommt und so weiter. Und so ging das ganze Jahr weiter. Das war hart, aber gut. Damals, also für mich eingeschlagen wie eine Granate. Und für mich ist auch dieses Jahr, und das muss ich noch dazu sagen, kein Spiel so weit an diese, oh, ich wusste gar nicht, dass das in einem Videospiel möglich ist, Grenze gegangen. Und das liegt jetzt an dieser neuen Mechanik, die sie dabei hatten, mit dem, was man sich alles bauen kann, diese unfassbare Kreativität. Klar, Internet being Internet, haben sie wieder ganz viel Quatsch gebaut. Und
stimmt, diese ganzen Videos.
Es war auch zum
Videos.
Teil aber sehr viel Funny-Kram dabei. Genau das. Aber danach entdeckst du halt noch, dass du nicht nur die Oberfläche hast, sondern auch den, also hier, es gibt Hyrule, es gibt Lowrule und Skyrule, eben den Untergrund und den Himmel. Und auch da hatte ich nicht auf dem Schirm, wie umfangreich das alles sein wird, wie viele Tempel es gibt. Die Story hat mir noch mal deutlich besser gefallen als in Teil 1. Also ich sage jetzt Teil 1 in Breath of the Wild. Es war für mich wirklich eine abgefahrene Reise und ja, zu Recht in den Top 3. Mir riesen, riesen Spaß gemacht und war besser, als ich gedacht habe.
Nice. Ich will einen kleinen Funfact raushauen für Zelda, was vielleicht manche Zuhörer noch nicht kennen. Das Spiel heißt ja Tears of the Kingdom. Und am Anfang ist es ja so, dass halt Gesteinsbrocken von dem Himmel runterfallen und man denkt, das sind die Tears of the Kingdom, weil es ja die Tränen sind, also Tier. Das Ding ist aber, dass das Wort Tier, wie es geschrieben wird, man kann es auch als Tear aussprechen und Tear ist ein Riss. Und ein Riss im Boden hast du im Spiel auch, sodass du in diese Unterwelt kommst. Und da hat niemand von gewusst zu Beginn, weil viele wussten, man kann auch in den Himmel und war so, ach, Tier ist cool, die Steine. Dann haben wir es gespielt, natürlich Major Spoiler für die, die es nicht gespielt haben. Die es nicht gespielt haben, fuckt off. Dass man halt natürlich dass man halt in die Erde rein kann und als dieser Fakt rauskommt, so ey, Tear, Riss im Boden, waren alle so, oh mein Jesus fucking God. Und das war richtig, richtig, richtig geil. Also allein schon im Titel drin und da fängt's schon an, diese Magie des Spiels. Schön.
Naja, das Ding hat ja sogar eine Triple-Bedeutung, weil wer das Spiel gespielt hat, der weiß, dass die Tears ja auch tatsächlich auch wieder eine story-relevante Bedeutung haben. Also ohne da jetzt irgendwie zu stark drauf eingehen zu wollen. Also du hast ja da sogar irgendwie eine Triple-Meinung drin. Aber egal.
Geil.
Mein Platz Nummer 2 ist, und es passt zur 2, Spider-Man 2. Weil ich habe damals schon gesagt, ey, ich will so ein Mentor-Student-Ding als Spiel und genau das habe ich mit Spider-Man 2 bekommen. Ich liebe Spider-Man, ich war schon immer riesen Spider-Man-Fan, ich liebe Superhelden im Allgemeinen und von daher ist dieses Spiel, was Insomniac da irgendwie in die Welt gesetzt hat, für mich eh so ein riesen, riesen geiles Ding, wo ich total viel Spaß mit habe. Dieses Schwingen macht nach wie vor unfassbar viel Spaß, die neuen Features sind cool. Es ist, herrlich ehrlich, viel more of the same. Es bietet gar nicht so viel krass Neues. Klar, die Ladezeiten sind total kurz und man kann zwischen den Spider-Mans hin und her wechseln, die natürlich alle ihre eigenen Fähigkeiten und Skillsets haben. Aber jetzt, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, viel Neues ist da irgendwie nicht drin. Die Story ist aber trotzdem cool erzählt. Es wirkt halt wie eine ganz klassische Heldengeschichte, nur dass ich selber darin teilhabe. Einige der Nebenmissionen sind so unfassbar emotional erzählt und haben sich jetzt über 3 Spieler aufgebaut und haben ihre Auflösung bekommen, was total schön ist. Ich habe von vorne bis hinten total Spaß gehabt und es war dann eins der Spiele, wo ich dann auch gesagt habe, ey, ich will so viel Zeit wie möglich in diesem Spiel verbringen, dass ich mir auch die Platin-Trophäe geholt habe, was nicht oft vorkommt. Dafür muss mich in ein Spiel schon irgendwie komplett hooken und das hat Spider-Man 2 einfach geschafft. Von daher, ich bin total gespannt, wie es weitergeht, weil dass ein dritter Teil kommt, ist nicht nur durch den Leak bekannt, sondern eben auch durch das, was im Spiel angeteasert wird, wo man schon weiß, in welche Richtung es geht, welche Bosse vorkommen oder welche Schurken vorkommen werden im nächsten Teil. Und das ist schon alles super, super spannend. Teilweise über Nebengeschichten wird angeteasert, welche Schurken kommen. Und das ist cool, das macht mir Spaß. Ich liebe Spider-Man und Spider-Man 2 ist ein gutes Spiel. Deswegen verdient der Platz 2. So.
Nice. Ich würde ja jedem und jeder, das habe ich schon damals gesagt, die jetzt irgendwie 10 Jahre Pause hat mit Videospielen, das erste Spiel an die Hand legen und sagen, hier, spiel Spider-Man. Es ist ein so ideales Videospiel für Leute, die wieder reinkommen oder das erste Mal spielen, weil es einfach so...
Es ist Videospiel. Es ist total Videospiel.
Genau, es ist videospielig. Du schwingst durch New York und denkst dir, oh mein Gott, wie krass sieht das aus. Und es ist nie zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Und du kannst sagen, oh mein Gott. Und du lernst mit der Figur mit dazu. Also von daher... Ich habe es nicht gespielt, den zweiten Teil, wie erwähnt schon, aber super gutes Videogame. Also wirklich Videogame, the game, Spider-Man von
voll.
Insomniac.
Voll, aber im besten Sinne irgendwie. Und damit kommen wir natürlich zu den Siegern des heutigen Podcasts, den Siegern des Jahres, gekürt von 2 Stunden später, dem einzigen Medium, dem man eigentlich bei sowas glauben sollte. Und wer sollte bei sowas natürlich den Anfang machen, wenn nicht Ranmur himself? Erzähl, was ist Platz Nummer 1? Was ist das beste Spiel, was man als Ranmur spielen kann dieses Jahr?
Ich hatte überlegt, ist es Gollum?
Maybe.
Ist es Kong?
Ja.
Ist es Redfield? Mm. Ist es das neue Walking Dead Game? Oder ist es vielleicht doch The Day Before? Nein, die alle mussten weichen. Cool, komm, wir sagen zusammen, wir haben beide den ersten Platz. Es ist
Baldur's Gate 3.
Oh, ihr habt's schön gemacht. Nice.
Auf jeden Fall. Also, ich habe es damals schon im Early Access gekauft, 2021.
Wirklich?
Ja.
Wusste ich safe. Nicht.
Weil Divinity 2 gesuchtet, nie durchgespielt, aber gesuchtet. Und ich bin ein riesengroßer Pen-and-Paper-Fan und ich hatte schon 3 oder 4 Kampagnen der D&D angefangen, die immer zerbröckelt sind, weil Zeit. Und Zeit ist so ein riesengroßer Faktor. Und jetzt hat's Larian mal wieder geschafft, Pen-and-Paper in seiner Excellence als Videospiel rauszubringen, sodass man alleine D&D spielen kann, ohne diesen Zeitfaktor mit anderen einen Termin zu finden und sowas halt. Dennoch aber den größtmöglichsten, am so nah kommendsten Spaß mit einem Pen and Paper zu haben, wie es nur möglich ist. Und es ist ein insanely gutes Spiel. Und was mich am meisten verwundert hat, war, dass Leute wie ich und Kuro letztes Jahr schon meinten so, oh, bald kommt Baldur's Gate, das wird richtig toll. Was ich nicht hab kommen sehen, war, dass ganz Videospiellandschaft sich einig war, dass es ein fucking gutes Game ist. Mhm. So viele Leute gespielt haben, wo ich never ever gedacht hätte, dass sie da mal reinfinden. Und das war so ein bisschen wieder dieses Herr der Ringe, Game of Thrones Phänomen, wo in Anführungsstrichen Nicht-Fantasy-Bustis sagen, Alter, ist das fucking geil und ihre Fantasy-Nerven gekitzelt werden. Und der Rest, warum Baldur's Gate 3 wohlverdient Spiel des Jahres ist, erzählt uns der Kuro weiterhin.
Ich finde, Baldur's Gate 3 ist so ein bisschen wie die Entstehung der Erde. Weißt du, dass die Chance, dass es einen Planeten gibt, wo Leben entstehen kann, so wie wir es hier haben, ist so verschwindend gering, so, ne, dass es Sauerstoff entsteht und all so ein Kram. Hm. Und das ist, glaube ich, bei Baldur's Gate 3 auch zusammengekommen. So diese Art und Weise, so alles ist vertont. Die Inszenierung ist der fucking Wahnsinn. Das Spiel sieht für so ein Oldschool-Rollenspiel unverschämt gut aus. Die spielerischen Werkzeuge, die dir an die Hand gegeben werden, schränken nie deine Kreativität oder deine Fantasie ein. Und das muss erstmal ein Videospiel schaffen. Und ich finde, selbst in einem Genre, ne, ich meine, wie viele Rollenspiele gibt es in der Welt der Videospiele, sei es halt, keine Ahnung, Dragon Age, sei es Mass Effect, sei es Cyberpunk, sei es Witcher, sei es Persona, was auch immer. Aber so ich hatte nie dieses Gefühl wie bei Baldur's Gate 3, so, ich habe eine Situation, hey, ich probiere mal das. Und das Spiel wird darauf reagieren. Und zwar nicht so, Entschuldigung, aber das kannst du jetzt gerade nicht tun. Ja. Sondern so, ja, schauen wir mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und das ist halt einfach so der Grund, warum dieses Spiel für mich diese absolute Faszination ausstrahlt. Ist einfach so dieser Einfallsreichtum. Es sind coole Charaktere. Ich meine, klar, das Spiel hat so seine Probleme, gerade im dritten Akt, auch technisch. Aber selbst damit ist es ein absolutes Ausnahmevideospiel, das so vielleicht alle Jubeljahre mal irgendwie erscheint. Und das ist in einem Genre. Und normalerweise ist das so bei einem Rockstar-Games-Spiel. Oder wenn CD Projekt Red irgendwas rausbringt, dann denkst du so, ja, das ist halt so dieses Ausnahme-Videospiel. Aber in dem Fall ist es halt so ein Dungeons and Dragons Oldschool-Rollenspiel.
Voll.
Und das ist halt, und dass das alles zusammenkommt und dass das alles so gut funktioniert und dass das alles so passt, ist wie für mich so, ja, die Entstehung der Erde. Also, dass da Leben entsteht, dass da halt so viel zusammenkommt auf eine Art und Weise, dass es halt irgendwie klappt und das nicht in irgendwie dazu führt, dass alles explodiert, ist, finde ich einfach absolut bemerkenswert.
Ich finde dieses Spiel so faszinierend und mir hat das so viel Spaß gemacht zu spielen. Am meisten aber in den Momenten, wo ich nicht weiterkam, nicht weil ich es hasse, liebe irgendwo stuck zu sein, sondern weil ich es total gemocht habe, in den Momenten dann dir zu schreiben, Kuro, und zu sagen, ey, ich bin gerade da und da, und dann hat man so über das Spiel geredet und was sind die Möglichkeiten und wo kann man vielleicht als nächstes hingehen, und das hat mir total Spaß gemacht, eben in den Dialog zu treten, dann über ein Videospiel viel zu sprechen und sich einfach darüber austauschen zu können. Ich werde dieses Spiel nicht alleine weiterspielen, weil ich fühl's einfach nicht so, alleine irgendwie am PC zu sitzen und dieses Spiel zu spielen. Ich fühl's irgendwie nicht, weil es auch einfach 5 Millionen andere Spiele gibt, die ich spielen kann. Aber ich habe auch gestern gesehen, ey, man kann das ja einfach local Co-op Splitscreen spielen, und das stelle ich mir unfassbar funny vor. Wie geil wäre das denn, wenn ich dann irgendwie auf der Konsole spiele, keine Ahnung, mit Mine nebendran, und man zieht so ein bisschen durch die Welt, und dann hat man eben, wie du sagst, Timo, dieses D&D-artige Erlebnis, was, weiß ich nicht, was man sonst so wirklich nur mit einem Pen and Paper hätte, aber da hat man irgendwie nie die Gruppe oder die Zeit für. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mich sehe. Ich sehe das im Multiplayer. Ich sehe das auch immer noch mit uns im Multiplayer, wenn wir uns irgendwann auf einen Termin einigen können. Aber wie Kuros Gesicht schon sagt, so im fucking possible. Aber ich wünsche mir das. Das ist mein Traum für 2024, dass wir einfach so eine gemeinsame Runde starten, wo wir alle 2 Wochen einen festen Termin haben und sagen, da treffen wir uns, da spielen wir einfach fucking Baldur's Gate. Das ist mein Wunsch.
My sweet summer child.
Das ist mein fucking dream.
Das ist auch mein Wunsch. Ich habe eine Gruppe mit Freunden, wir lieben Magic, wir lieben Warhammer, wir lieben Pen and Paper, und wir wünschen uns diesen Wunsch, den du hast, mit all diesen Kategorien. Wir schaffen es, einmal alle 3 Monate essen zu gehen. Oh, und auch nur 1,5 Stunden, alle sind müde und sind so, ey, ich muss ins Bett.
Es ist so traurig.
Adulthood sucks.
Ich würde es aber trotzdem gerne mal machen.
Ja.
Einfach nur, um zu sehen, welche Charaktere ihr habt.
Lass uns doch einfach mal,
und was für Entscheidungen wir am Anfang treffen.
Ey, ich finde das so geil.
Wir spielen einfach den Anfang. Fertig. Und dann ohne Verpflichtung, ohne wöchentlich, monatliche Verpflichtung. Wir spielen den Anfang.
Ich mache gleich eine Umfrage und dann finden wir einen Termin. So, in der Zeit, Chris, was ist dein Platz Nummer 1? Okay.
Gut, mein Platz Nummer 1. Erstmal noch ganz kurz. Timo Kuro, das war fantastisch. Das war eine wirklich wunderschöne Review von eurem Spiel des Jahres. Und ich freue mich, dass ich nur 2 Sätze vor uns über das Geld gekickt habe, damit ihr das jetzt so schön hättet abmachen können. Aber diese Entstehung der Erde-Metapher fand ich fantastisch. Gut, mein Spiel des Jahres ist Alan Wake 2.
Nice.
Ist für mich, wie hatte ich vorhin schon gesagt, auf dem Treppchen mit den anderen Spiel des Jahreskandidaten einfach fast gleich auf. Aber Alan Wake 2 ist für mich die Überraschung des Jahres. Und das kann ich sagen. Es hat mich mehr überrascht als Baldur's Gate, und es hat mich mehr überrascht als Tears of the Kingdom. Es ist so, es hat so viel kreative Freiheit gepaart mit Talent und Bock. Und das ist ein bisschen unfair, weil ich jetzt am liebsten in die Tiefe gehen würde und die ganzen magischen Momente ansprechen will, aber das mache ich nicht, weil ich glaube, zu allem, was wir hier nennen in den Top 3, ist Alan Wake wahrscheinlich das am wenigsten gespielt wurde, und ich will jedem die Möglichkeit geben, das selber zu erleben, weil ich saß beim Spielen so oft da mit offenem Mund und heilige Scheiße, was passiert da gerade? Das fängt so in der Mitte vom Spiel an und geht nach hinten noch deutlich geiler raus. Ist jetzt tatsächlich auch nochmal umsonst ein mehr dazugekommen, denn du hast jetzt noch ein New Game Plus, und der verändert auch noch mal einiges. Also mir haben jetzt schon mehrfach Leute gesagt, du musst es noch mal spielen, denn du kannst da nicht nur ein neues Ende freischalten, sondern es ändern sich auch noch ein paar Sachen mit Game und so. Also ist auch noch mal geil, aber es ist halt was Besonderes. Und für mich schafft halt Alan Wake 2 das, was, jetzt sagen wir mal, im Filmbusiness Ari Aster mit Filmen wie Hereditary und Midsommar geschafft hat. Nicht nur habe ich meine Liebe für Remedy wieder neu gefunden, die ich halt wirklich abgöttisch geliebt habe zu Oldschool-Zeiten mit Max Payne 1 und 2 und solchen Sachen, sondern halt gleich für das ganze Genre. Nicht, dass ich das Genre mal gehasst habe, aber es war mir doch etwas fad geworden in diesem Genre. Richtig. Und das ist, keine Ahnung, Alan Wake 2 ist nicht zu 100% perfekt. Das hat Kuro vorhin gesagt, und ich sage, es ist richtig. Es ist nicht zu 100% perfekt, es ist aber auch fein. Aber es ist was komplett Besonderes. Wie jetzt beispielsweise auch ein, ich sag jetzt einfach, weil ich weiß auch, das Spiel hat Hater und das Spiel hat, aber für mich ist The Last of Us 2 eine der krassesten Reisen, die du im Videospielbereich jemals gemacht haben kannst. Einfach aufgrund dieser Fallhöhe, dieser Downward Spiral, und weil ich nicht glaube, dass sowas als Film transportiert werden kann. und in die Kerbe, es ist was anderes, ich will die nicht auf dieselbe Stufe stellen, aber in die Kerbe schlägt für mich Alan Wake 2, weil das Spiel eben auch Sachen macht, wo ich mir denke, fuck, liebe ich Videospiele. Fuck, sind Videospiele was Besonderes, und vielleicht transportiert dieses Videospiel auf seine Art wieder etwas, was ich mir so als Buch, als Hörbuch, als Film oder Serien nicht vorstellen kann. Grafisch ist Alan Wake 2 für mich mit das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe. Also das auf meinem Rechner war absurd krass. Ich glaube, auf Kuros Rechner wird es noch mal einen Tick geiler aussehen. Es ist auch so eine Art Perfect Storm. Nicht ganz so krass wie bei Baldur's Gate, aber es ist trotzdem abgefahren, weil auch Alan Wake war hier abgelehnt, da tot geglaubt. Dann haben sie es irgendwie geschafft, wirklich genau das umzusetzen, was sie wollten, und das, was rausgekommen ist, ist einfach nur pure Liebe. Ich habe mich gefreut, dass es auch ein paar Kategorien bei den Game Awards gewonnen hat, weil es ist auch im Vergleich zu Baldur's Gate und Tears of the Kingdom meiner Meinung nach mehr Nische als die beiden anderen. Aber ja, es ist was ganz Besonderes, und wie gesagt, mit allen drei Titeln, die ich genannt habe, würdet ihr meiner Meinung nach nichts falsch machen. Aber Alan Wake 2 ist was ganz Besonderes und darum bei mir heute auf der 1. Morgen kann es sein, dass ich die Liste wieder anders einteile.
Aber muss man den ersten gespielt haben?
Nein, ich habe den ersten nicht gespielt.
Ah, okay. Krass.
Das ist das Krasse. Also, wenn du mich fragst, warum ich ihn nicht gespielt habe, muss ich sagen, keine Ahnung, ich bin ein Idiot, weil eigentlich alle Zeichen damals auch gestimmt haben. Aber ich habe mir dann einfach, okay, ich erzähle die Geschichte, weil es so witzig ist, dass das mein Spiel des Jahres ist und die Geschichte trotzdem stimmt. Einen Tag bevor Alan Wake 2 rausgekommen ist, habe ich mit einem Kumpel geschrieben, der ist krass in dem Ding drin, der freut sich drauf. Ich habe mit ihm ein bisschen geredet und es hat dafür gereicht, dass ich gesagt habe, okay, ich will es mir anschauen. Ich habe, als ich das Spiel gestartet habe, mein Handy gestartet mit dem Timer und habe gesagt, Countdown, let's go, also Stoppuhr, let's go. Und ich wusste, wenn es mir in den ersten 2 Stunden keinen Spaß macht,
refunde ich. Geiles Konzept übrigens.
Geiles Konzept.
Nach 30 Minuten habe ich den Timer einfach ausgemacht, mein Handy in die Ecke geworfen und gesagt, fuck you, brauche ich nicht. Und ab da war ich verliebt. Ich hatte mir davor aber einfach es gibt sehr viele schöne Videos, die sowohl Teil 1 als auch die DLCs oder den DLC, weiß ich nicht, aber du brauchst alle, also es ist einfach ein Video, das so ein bisschen abrundet, so ein bisschen in die DLCs reingeht und vielleicht auch ein bisschen in Control reingeht. Control auch ein wahnsinnig geiles Spiel. Denn das ist alles so ein bisschen so ein Shared Universe und das macht die Sache auch sehr interessant. Aber gut, da kann jeder entscheiden, wie tief er reingrinden will. Ich habe mir einfach so eine halbe Stunde Videomaterial angeschaut, wie einer das schön erklärt hat, und das hat mir super gut getan. Denn immer wenn in Alan Wake 2 dann was passiert ist, wusste ich, aha, das ist deswegen. Und auch wenn ich es vielleicht in Alan Wake 1 nicht erlebt habe, was schade ist, hat es für mich super gut in Alan Wake 2 funktioniert. Also Alan Wake 1 nicht gespielt zu haben, ist kein Grund, um nicht Alan Wake 2 zu spielen.
Nice, good to know. Süß gesagt.
Ich find's halt so von der Inszenierung und der Atmosphäre finde ich's halt einfach krass. Also klar, das ist so, ich finde, das hat spielerisch so ein bisschen, ist es ein bisschen quirky. Also es ist halt so ein bisschen so funky irgendwie. Hin und wieder gibt sich, also es ist so, ja. Da kann man halt natürlich sagen so, ja, das könnte halt irgendwie ein bisschen besser funktionieren. Aber so von der Atmosphäre, vom Storytelling, vom Weltendesign, von den Charakteren ist das so besonders und so, also einfach so richtig triefend vor Atmosphäre und vor so Mystik und Mysterium. Das ist halt so, ist so. Selbst ich als jemand, der weder Alan Wake 1 gespielt hat, noch irgendwie ein dickes Fell hat, wenn es so um Horror geht, und ich muss wirklich so Zähne auf die Zähne beißen, spiele ich dieses Spiel. Aber es fasziniert mich irgendwie, und das ist irgendwie, also ja, wenn, also das, dass das geil. Alan Wake überhaupt geschafft hat, ist, finde ich, schon also, für mich zumindest
mich so die
größte, der größte Sieg.
Ja. Aber es ist echt funny, weil das Spiel hat, also wie Kuro sagt, an jeder Ecke ist es diese, das kennt man auch bei anderen Spielen, dass du hast manchmal diese besonderen Titel, wo du an jeder Ecke stehen bleibst und kurz guckst, was ist links, was ist rechts, was ist vorne. Und auch wenn dann einfach nur kurz im Hintergrund irgendwo ein Fernseher angeht und eine Werbung abspielt, läufst du dahin, schaust dir die komplette Werbung an, weil die geil. So funny ist oder so gut in das Spiel passt und so dazu beiträgt. Und auf dem Level bewegen wir uns hier, und das hat Alan Wake wirklich an jeder Ecke. Und das ist geil. Halt crazy.
Marvin. Ja. Platz Nummer 1. Ein Spiel, das heute schon mehrfach genannt wurde. Es ist Zelda Tears of the Kingdom. Es ist ein fantastisches Spiel. Yes. Ich kann mich euch allen nur anschließen. Es macht Traversal für Zelda noch besser, als es Breath of the Wild schon gemacht hat. Kreativität ist noch größer geschrieben als im ersten Teil. Es macht ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es ist schön, wieder einen Grund zu haben, durch Hyrule zu laufen, weil zweimal durch Breath of the Wild laufen habe ich irgendwie keinen Bock drauf gehabt, aber jetzt mit Tears of the Kingdom hatte ich irgendwie nochmal einen neuen Grund. Die Story war total schön. Für mich, das ist ein leicht neuer Aspekt, den ich mit reinbringen will, löst es dennoch nicht Tears of the Breath of the Wild ab, weil Breath of the Wild einfach für mich diese Überraschung war und dieses, das kann eine Open World sein. Es hat einfach vieles für mich im Kopf geändert, weswegen einfach der Stellenwert für Breath of the Wild immer noch höher ist, auch wenn die Features, die Fähigkeiten in Tears of the Kingdom meiner Meinung nach besser sind, ist es trotzdem, Breath of the Wild hat es nicht abschlagen können, weil es dafür nicht zu wowig war in meinem Kopf, wenn es dennoch irgendwie in irgendeiner Form besser war. Es ist einfach ein krasses Spiel, um dass wir zwei in diesem Universum erleben durften und gerade, wie ihr es auch gesagt habt, so auf der Switch, dass das da so flüssig läuft, ist auch nicht selbstverständlich und dementsprechend sind wir da sehr privilegiert, da so ein tolles Spiel bekommen zu haben und das ist also absolut verdienter Platz 1, weil das unter den Granaten, die dieses Jahr rausgekommen sind, und davon haben wir jetzt schon ganz viele gehört, ist es eine der besten und Baldur's Gate hat genauso den ersten Platz verdient, Alan Wake bestimmt auch, da bin ich einfach zu wenig drin, wie aber auch ganz viele andere Spiele, die ganz, ganz, ganz hervorragend waren dieses Jahr und dementsprechend, wir sind sehr glücklich über das, was wir irgendwie dieses Jahr alles abgeliefert bekommen haben und sich da zu entscheiden, das ist wirklich Kill Your Darlings im wahrsten Sinne des Wortes, weil eins voll, krasser als das nächste, absolut. Leute.
Aber man kann sich darauf freuen, dass es einfach so eine Schar an tollen Spielen gibt.
Voll.
Und so ein Ranking oder so ein Voting ist ja nur dafür da, dass man sagen kann, hey, das und das habe ich gespielt, das und das fand ich am besten. Aber man sagt ja nicht, wie Chris ja schon meinte, es sind 11 von 10 und der Rest ist 10 von 10. Und Videogames, wie schön.
Irre. Und damit haben unsere HörerInnen natürlich auch einen schönen Badge an Spiele. Falls ihr sie noch nicht gespielt haben, das sind unsere Empfehlungen, die ihr auf jeden Fall nachholen solltet. Alles ganz, ganz, ganz tolle Dinger. Aber der Podcast endet natürlich nicht, sondern der geht nächstes Jahr weiter. Und da beruhen wir uns auf unser altbewährtes Prinzip, nämlich, dass ihr entscheidet, was wir als nächstes spielen. Und dazu haben wir uns diesmal auf, ich würde sagen, 4 sehr tolle Spiele geeinigt. Kein Trollpick dabei. Ich glaube, alles, was rauskommen könnte, wäre, glaube ich, alles sehr cool. Und das ist vielleicht was wir versuchen, im nächsten Jahr ein bisschen mehr zu machen. Lieber weniger Votings und dafür aber nur gute Spiele und vielleicht nicht mehr Bluey the Video Game, damit Kure sich nicht ärgern muss oder ich, weil irgendein scheiß Sportspiel wählt. Dementsprechend, lieber Chris, erzähl doch mal, was hast du mitgebracht?
Okay, also, mitgebracht habe ich den Titel Enshrouded. Ich habe ein Herz für Survival Games. Kann man so sagen jetzt mittlerweile. Es war für mich auch am Anfang ein bisschen weird, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Enshrouded fällt tatsächlich mehr in Richtung Survival Game als in Richtung MMO. Aber hier auch am besten Survival Games schön im Co-op. Enshrouded sieht absurd gut aus. Ist ein bisschen wie eine Mischung aus Breath of the Wild und Valheim vielleicht. Der Trailer, bei dem man viel rumläuft, fightet, schwingt, gleitet, baut und zerstört, hat auf jeden Fall irgendwann immer mein Interesse geweckt, weil ich dachte, ach krass, das geht auch noch. Ach krass, das geht auch noch. Guck mal, das sieht funny aus. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte auch einfach mal wieder Bock auf so eine schöne Runde. Wir spielen die 2 Stunden zu viert gemeinsam und gucken, was dann passiert und nehmen dann auf. Also Enshrouded wird sich da anbieten. Ich freue mich auf den Titel. Ich würde mich freuen, wenn es für 2 Stunden
später reicht. Du hast kein Spiel mitgebracht. Was hast du da denn dabei?
Ja, es ist schon ein Spiel, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt und ich fand der Januar ist halt so ein bisschen mau, wie er typischerweise halt auch meistens ist. Es gibt natürlich Spiele, die rauskommen. Und habe ich mal so ein bisschen geguckt und bin auf etwas gestoßen, wo ich dachte so, Und zwar ist es Portal Revolution. Eine Mod für Portal, die am 5. Januar, also recht zügig schon erscheint. Und ich dachte mir, hey, Portal ist nice, Teil 1 und Teil 2. Und das ist halt quasi ein Prequel zu Portal 2 mit einer komplett neuen Geschichte, komplett neuen Charakteren, komplett neuen Rätseln, also Test Chambers, neuen Mechaniken. Und ich dachte mir, also Portal ist halt nice und mehr Portal kann halt nie schaden. Und deswegen, warum nicht einfach mal auch so eine Mod von Leuten, die halt Fans sind und sehr viel Herzblut reinstecken und dann einfach das mal checken.
Preach.
Geil.
Timur, was hast du mitgebracht?
Geil. An dieser Stelle möchte ich Migi grüßen.
Shoutout.
Denn mein Pick ist Like a Dragon Infinite Wealth. Das ist der 35. Teil von den Yakuza-Leuten und diesmal spielt man wieder, wie heißt der gute Mann?
Der neue Typ.
Aber es ist nicht der Typ von, wie ist der Vorgänger?
Das, also, like das sind jetzt, also,
like a
Dragon Vanished Name oder irgendwie sowas, oder?
Nee, das ist...
Nee, das war der Pre-Prequel.
Oh Gott.
Ja, es ist mittlerweile...
Es ist
ein neuer Typ.
Es ist so verwirrend.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin so wenig in dieser Yakuza-Reihe drin, dass ich nicht weiß, ob ihr gerade trollt oder die Wahrheit
erzählt. Das würde
für mich beides Sinn ergeben.
Auf jeden Fall. Anyway, es kommt ein neuer Yakuza-Titel raus und die sind, also, wenn ihr noch keine Berührung davon habt, umso besser. Wenn es ist viel, es ist wirklich viel, aber die Spiele haben irgendwas. Marvin hat mal so schön zusammengefasst. Er hat's mal angefangen, er hat's gespielt und meinte, oh mein Gott, das Spiel macht so viel Spaß, es gibt mir alles, was ich möchte. Warum spiele ich es nicht weiter? Und genauso ging es mir auch mit jeglichen Yakuza-Teilen, die ich angefangen habe. Kuro.
Like a Dragon Infinite Wealth hat ein Minigame, das irgendwie so sein soll wie Animal Crossing. Und nur das will ich spielen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich will es spielen und
okay.
Ich hoffe, wir kommen da irgendwie hin.
Let's okay, go. Ich bin wieder dabei. Ich freue mich drauf. Hoffentlich gewinnt das, Mann. Ich will zu dem Animal Crossing Ding und zwei
also
Stunden
das Spiel. Also für die Leute, die gar nicht mit anfangen, Yakuza ist eine Reihe, es ist ein JRPG, was wirklich sehr umfangreich und sehr lang ist und sehr groß. Und davon gibt es mittlerweile, lass mich lügen, 8 Teile, glaube ich. Dann sind die abgeschlossen worden. Danach ging die Reihe weiter mit Like a Dragon. Und das ist eine neue Serie. Und das wäre jetzt der zweite Teil, soweit ich weiß. Und es spielt wohl in Amerika. Und ich glaube, Humor können sie wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und da gibt's richtig geile, glaube ich, funny moments. Anyway, wir schauen mal rein.
Ja, wo wir eventuell auch reinschauen, je nachdem, was gevotet wird, wäre Prince of Persia The Last Crown. Spiel, was ich mitbringe, ein neues Spiel im Prince of Persia Universum, wo ich, to be honest, eigentlich gar keine Ahnung von habe. Es ist ein 2D-Sidescroller. Es sieht actionreich aus. Bestimmt sind coole Plattformer-Passagen dabei. Ich hab keine Ahnung, außer dass es eigentlich ganz nett aussieht und ich kann mir vorstellen, dass das hier in der Runde eigentlich auch ganz gut ankommen kann. Kommt auch im Januar raus.
Charakter
schauen
sieht
wir mal.
Furchtbar was aus. Der Charakter sieht richtig
warum
furchtbar
findest du?
Aus. Der sieht aus wie so ein Fuckboy.
Ja, vielleicht ist er das, wer weiß das schon. Ist ja auch nicht unüblich.
Wir finden es raus. Ist Weihnachten, sorry. Es wird
schon wieder Chris nickt schon. Schauen wir mal, was wird. Auf jeden Fall, liebe Freunde, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch zusammen heute ein bisschen über Blue zu reden, weil das war schön. Das habe ich ganz, ganz lange mir ersehnt und es freut mich, dass wir das doch noch zusammen hinbekommen haben, trotz Chris versuchen, sich irgendwie doch aus dieser Aufnahme rauszuschlängeln, aber das haben wir nicht.
Ich kann mit Bluey generell ein bisschen wenig anfangen, also das muss man auch verstehen.
Stell mal vor, Bluey-Episode ohne Chris.
Das wäre witzlos gewesen.
Wir drei so, ja.
Aber es ist halt Bluey, ne, so. Und Kuro so, ja, keine Ahnung, wer ist Bluey? Und dann wäre die Folge vorbei gewesen. Deswegen ist es schon sehr schön, dass wir uns alle da zusammengefunden haben, dass wir über unsere Top 3 geredet haben. Und ich freue mich auf das nächste Jahr, weil dieser Podcast, ist einfach immer schön. Ich liebe unsere Gruppe, ich liebe unsere Gespräche, es ist einfach immer wholesome. Ja. Ihr seid ganz, ganz, ganz toll und nichts als Liebe für euch, aber natürlich auch für alle Hörenden. Und wenn ihr diese Liebe teilen wollt, dann macht das sehr gerne im Social Media. Erzählt Menschen, dass es uns gibt, dass wir diesen Podcast produzieren. Das wäre sehr nett. Und jetzt habe ich nichts weiter zu sagen als vielen, vielen Dank auch an euch drei, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und wir hören uns im neuen Jahr. Kommt gut rein, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid.
Guten Rutsch.
Und Shrimps in die Fan.
Shrimps in die Fan.
Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble. Denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.